Hallo David.
Robert, da wird ja richtig gesungen.
Ja, ey, die Sonne scheint draußen, die Solaranlage macht wieder Strom. Es ist ja schön.
Schön, schön, sehr gut. Letzte Woche hatte ich den Podcast nochmal gehört. Ich fand das Feedback auch total geil. Ich hatte noch gedacht, so, ich weiß noch, wir haben hinterher geredet, haben wir wieder zu viel durcheinander gequatscht und haben wir. Aber letzte Woche hat es gefühlt, die Leute nicht gestört. Oder die, die es stört, sind schon alle weg. Das kann natürlich auch sein. Aber ich fand das Feedback voll gut. So, Bea kam richtig gut an. Und ich hatte auch das Gefühl, das wollte ich dir nochmal sagen, dass du so gut aufgelegt warst wie lange nicht. Also richtig spritzig bist du gewesen, Robert.
Findest du? Okay, ja. Also danke, David. David hört ja immer noch mal den Podcast. Ich habe immer ein Problem mit meiner Stimme und mag mich nicht gerne selber hören. Deswegen höre ich es ja nie. Das bedauere ich auf der einen Seite und ich habe ein bisschen mehr Freizeit auf der anderen Seite. Was nicht das Schlechteste ist. Ich weiß nicht, war das? Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht.
Ja, in letzter Zeit wirst du auch mal ein bisschen...
Eigentlich war ich sogar letzte Woche relativ traurig. Wir haben ja vorher gesprochen. Merkt man dann aber vielleicht gar nicht. Vielleicht bin ich dann für die Ablenkung ganz dankbar. Aber ich fand es eine ganz, ganz tolle Energie und ich freue mich auch, dass die allermeisten Leute das so toll aufgenommen haben. Und ich glaube, für mich ist mein Lieblingspunkt, als wir dich bei Michelle Pfeiffer ein bisschen in die Enge gedrängt
haben. Ihr habt mich ja nicht in die Enge gedrängt. Das ist ja, ich fühle mich von sowas ja nicht beschämt, sondern...
Andersrum, das war so ein Blick in deinen Augen, den kenne ich, aber den gibt es schon so sehr selten und dann auch noch auf Kamera. Da werde ich noch ein paar Mal zurückkehren. Ich habe diesen Clip bestimmt letzte Woche 5, 6 Mal geguckt. Na, weil du bist selten so einer, der ganz kurz, ein Müh von einer Sekunde mal kurz sprachlos ist. Meistens hast du immer gleich was, wo du weißt, das sagst du jetzt. Ja. Und irgendwie war die Energie genau so, wo du kurz so, da wusstest du nicht. Ich habe es geliebt. Also mein persönlicher Lieblingsclip, den nehme ich mit aus letzter Woche. Deswegen nochmal danke, Bea. Und ich glaube, wir werden sie auch mal wieder als Gast haben. Einfach, weil sie sich immer dadurch, dass wir zusammen arbeiten, uns immer in den Kinos sehen, thematisch ja so überschneiden, dass wir mit ihr eigentlich immer sofort losquatschen können. Ohne eine klassische Vorbereitung, wie wir es bei anderen Gästen haben, die mit einem besonderen Thema oder Handwerk daherkommen aus der Filmwelt.
Ja,
deswegen richtig coole Nummer.
Ich muss auch sagen, ich kann, glaube ich, mit wenigen so gut lachen wie mit ihr. Also da gehörst du jetzt noch dazu, aber das ist wirklich, wir feixen uns ständig an. Du meintest letztes Mal auch, wo wir danach noch bei einem Event waren, das wirkt so ein bisschen wie Bruder und Schwester, die sich dann anzicken, aber eigentlich lieb haben. Das finde ich auch, das merkt man dann auch und das ist bei euch beiden auch schon so. Also die bringt da so einen Vibe rein. Also danke auch nochmal an euch, dass ihr das so gut aufgefasst habt. Die Bea freut sich dann natürlich auch über die schönen Kommentare, weil das muss man auch sagen, bei Movie Pilot, da liest sie nicht so schöne Kommentare. Das finde ich total schade, dass sie da im Grunde nicht akzeptiert wird. Es ist natürlich auch schwierig so, ne? Yves hat da so ein Ödland hinterlassen. Und geblieben sind dann noch so ein paar, die dann halt, ne, man kennt das so, wenn so die Hauptmoderatoren durchwechseln. Ich habe das damals selber erlebt bei Giga. Jeder hat Shit bekommen. Auch wir, als wir dann bei Giga nachgerückt sind, hieß es erstmal, ja, wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Wer ist denn der Typ da, der die Haare so nach oben trägt? Was ist denn das für ein Spinner? So, und man kennt's. Man muss es erstmal aushalten.
Hat sich bis heute gehalten.
Hat sich bis heute gehalten. Danke.
Und damit
herzlich willkommen
zu zwei.
Die Pech und Schwafel.
Pech und Schwafel.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und freuen uns, euch nochmal Frank vorzustellen. Der einfache Handytarif zum Downloaden. Sind wir mal ehrlich, wenn du in der Bahn bist, alle gucken auf ihr Handy und das ist ja nicht bloß ein schwarzer Bildschirm, David. Entweder telefoniert man schreibt, man ist online.
Ja.
Wir brauchen das, online zu sein. Und je unkomplizierter, umso besser. Und einfacher als bei Frank wird es nicht. Weil du bist im Telekom-Netz, heißt natürlich 5G. Und die Tarife, 20 GB Volumen, 10 Euro. 45 GB, 15 Euro. That's it. So einfach ist es. Mit einer eSIM bist du sofort online. Kannst jederzeit zu jedem Monat kündigen. Das heißt rein, raus, keine nervigen Mindestlaufzeiten. Mit PayPal, SEPA, Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Ey, klingt doch fast zu einfach, um schön zu sein. Und wir machen es noch schöner. Ne? Mit Frank for Friends könnt ihr sogar einen Code generieren und sagst deinem besten Kumpel, in meinem Fall natürlich David, ey, David, nutzt meinen Code. Und er sagt, ja klar, nutze ich deinen Code. Also Code, nicht Code. Und dann kriegen wir jeder 5 GB on top für immer. Und wir haben, pass auf, wenn ihr das jetzt mit uns hier checkt, ihr findet natürlich auch nochmal den wichtigsten Link in den Shownotes, dann haben wir noch einen Code für euch. Und den hatten wir letztes Mal schon für euch. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Weil der Code ist Schwafel 5. Hä? Schwafel als Wort, 5 als Ziffer.
Ja.
Aber technisch wurde das irgendwie, glaube ich, nur erkannt letztes Mal, wenn die Leute Schwaffel 5.
Mit Doppel-F?
Mit Doppel-F eingegeben haben. Weswegen das so, naja.
Naja, funktioniert.
Es ist so komisch geklappt. Diesmal haben wir beide Codes für euch. Ah. Ihr könnt Schwaffel 5 verwenden oder Schwaffel 5.
Ich finde, Schwaffel 5 könnten wir einfach einführen. So. Ja, okay, alles jetzt
das wollen wir auch rausfinden. Was funktioniert besser? Schwaffel 5 oder Schwaffel 5? Okay, du, David, ist Team Schwaffel 5.
Ich bin Team Schwaffel 5.
Und Robert ist Team Schwaffel 5. Was ihr auch immer verwendet. Wir wollen natürlich dann rausfinden, wer ist beliebter im Podcast.
Ja. Und damit bekommt man dann 5 GB Datenvolumen.
Ja, kriegst du 5 GB extra obendrauf. Ey, nur für einen geilen Code eingeben.
Das ist ja easy.
So einfach ist es. So einfach bleibt es. Und deswegen, Frank, Leute, gebt euch Frank.
Ich würde deinen Code nehmen.
Ja?
Es ist ein Buchstabe weniger. Weniger Arbeit.
Weniger Arbeit, stimmt. Ja. Und wenn ihr so fett fingert und deswegen Doppel-F eingibt, auch kein Problem. Ja? Funktioniert.
Perfekt.
Läuft. Okay, viel Spaß bei euch mit Frank im Telekom-Netz 5G, alles drum und dran günstig und viel Rumgesurf ist damit möglich.
Tschüss.
Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Oh Leute, diese Woche, gucken wir gleich erstmal, was alles so im Streaming und Kino kommt, ist aber deutlich weniger als zuletzt. Wir haben ein paar Filme mitgebracht. Allem voran werden wir über das Michael Jackson Biopic sprechen. Und vergangene Woche ist die wichtigste, ne, fernab von Cannes und Venedig und Festivals, die wichtigste Veranstaltung gewesen in den USA, in Las Vegas, wieder mal die CinemaCon. Und das heißt, da kommen wirklich alle möglichen, wirklich mächtigen Leute der Branche zusammen. Und da werden sich die Trailer hinter verschlossenen Vorhängen um die Ohren gehauen, aber damit auch ganz viele Sachen nach draußen getragen, die uns dann im kommenden Kino und Film mehr beschäftigen werden. Und das werden wir heute mal so ein bisschen sezieren und durchgehen, was wir da gesehen hätten, wenn wir dort gewesen wären. Ein paar Trailer sind aber auch so rausgekommen. Machen wir, oder?
Machen wir so. Ich würde dann auch sagen, normalerweise reden wir ja kurz nach den Neuvorstellungen über Trailer. Das machen wir dann im Hauptteil, wo wir über die CinemaCon sprechen, weil es kamen letzte Woche auch einige raus. Auch diese Woche kam noch ein bisschen was nachgeschoben. Da sprechen wir nachher drüber.
Genau. Das passt alles dann gut da rein. Ich mach kurz mal den Überblick.
Mach mal.
So Leute, für alle, die From die Serie mögen, die vierte Staffel ist Montag schon gestartet auf Paramount Plus. Die Ex-Story ist eigentlich wirklich eine ganz nette, eine kleine Stadt in den USA, aus der kommst du nicht raus. Und wenn du da irgendwie landest und du versuchst mit dem Auto abzuhauen, du kommst immer wieder in dieser Stadt an und nachts laufen da auch noch Monster rum oder menschenartige Monster, die es, ja, was es damit auf sich hat, könnt ihr selbst bei From sehen. Staffel 4, jetzt natürlich vorangeschritten, auf Paramount Plus, lohnt sich aber auch der Einstieg. Für alle Stand-Up-Comedy-Fans gibt es jetzt so eine Art Netflix-Wettbewerb seit Montag. Funny as fuck. Mit Kevin Hart. Kevin Hart, Keegan Michael Key oder Kumail Nanjiani und weitere sind wie so eine Jury und touren durch die USA, durch kleine Clubs. Und da können Leute wie in der Competition quasi ein Special auf Netflix gewinnen. Also wenn ihr Stand-Up mögt, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann haben wir auf Netflix an Chosen, ist super viel Netflix die Woche. Seit Dienstag geht um eine Sekte und eine Gemeinde und ein Mitglied, die sich in einen Ex-Häftling verliebt. Und da hast du halt so ein bisschen dieses mysteriöse, schaurige Sektenleben, in dem alle sich unterordnen und das sah nicht uninteressant aus. Für David, oder nicht für David, generell, wir hatten letzte Woche ja die WrestleMania, gibt es diese Woche so eine Art letzte Dokumentation, auch mit den letzten Interviews seit Mittwoch auf Netflix um Hulk Hogan. Hulk Hogan, Real American, noch der Zusatz. Wir haben ja hier ein ganzes Special über ihn gehabt, ne? Durchaus auch eine streitbare Person, aber auch einer, der zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der ganzen Welt, bei jedem bekannt war, könnt ihr euch nochmal Revue passieren lassen in Hulk Hogan Real American, eine eigene Mini-Doku-Serie auf Netflix. Über Michael im Kino, das ist der große Kinostart und auch der einzige, den ich die Woche da rausstelle, werden wir gleich in Ruhe reden. Dann für alle Stranger Things Fans gibt es noch ab Donnerstag Tales from 85, eine Animationsserie, die uns wieder nach Hawkins bringt, in den Winter 1985, unsere bekannten Figuren, aber neue Monster. Und die Frage, wo kommen die denn jetzt eigentlich her, nach dem, was wir bisher aus Stranger Things wissen? Wird da quasi ein neues Abenteuer aufgemacht. Das hat mich jetzt aber nicht gehuckt im Trailer. Und ich glaube, das, was David und ich beide schauen werden und nächste Woche besprechen, ist Apex auf Netflix ab Freitag. Apex ist mit Charlize Theron und mit Taron Egerton. Und es ist eine Frau, die in der Wildnis von Australien ihre eigenen Grenzen austesten will, weil sie auch trauert, zu sich selbst finden will, trifft aber auf einen Psychokiller. Und der macht Jagd auf sie, unter anderem mit einer Armbrust. Und Taron Egerton sieht wirklich hundsgemein fies aus in dem Trailer. Kommt wie der absolute Vollpsycho daher. Eric Banner ist noch dabei in der Besetzung. Apex könnte was können ab Freitag auf Netflix.
Der Trailer sah so, weiß ich nicht, aus, bin ich ganz ehrlich. Also irgendwie so nach dem typischen Netflix-Slop. Also ich will da gar nicht zu früh reingehen, aber also mich hat es noch nicht gecatcht. Obwohl ich ja Taron Egerton Ultra bin, möchte ich fast sagen.
Ja, man muss auch sagen, er hat letztendlich in der Netflix-Welt, wie hieß nochmal das Ding am Flughafen? Hast du den Titel gerade im Kopf?
Boah, das war Carry On.
Carry On. Und da, ich meine, der hat bisher immer ein gutes Händchen für seine Rollen bewiesen und der unterschreibt eigentlich nicht, was nicht Hand und Fuß hat. Und auch jetzt im speziellen Fall auf Netflix hat er gezeigt, dass er da gut vorne rangehen kann, weil der Film ging ja richtig gut weg und ist ja auch ein richtiger, unerwarteter Hit geworden und kam ja auch bei dir und mir richtig gut weg. Du hast den ja wirklich als Stirb langsam Kaliber empfunden, damals erinnere ich mich. Insofern schauen wir mal. Apex werde ich sehen. Bestimmt reden wir nächste Woche darüber. Aber ihr seht schon, so viel ist es nicht an Neustart. Ist ein bisschen weniger. Auch wenn du jetzt im Kino scannst, manchmal trägst du ja noch was nach, David. Aber ich glaube, jetzt es ist wirklich nur Michael die Woche, was so alles überschattet.
Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht reingeguckt, muss ich gestehen. Aber nee, ich glaube, ich hatte jetzt auch nichts gesehen, weil ich geguckt habe, mache ich diese Woche vielleicht eine Folge Just Watched und habe dann gesehen, ah ja, bietet sich ja wirklich gar nichts an. Klar, die Filme, die wir jetzt geguckt haben, wobei der eine, über den will ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich sprechen. Das tut immer so richtig weh. Über Balls Up reden wir aber ja gleich.
Hast du den ganz geschaut?
Ja, ja, habe ich ganz geguckt. Das war auch so ein bisschen überraschend, dass ich den dann doch noch eine ganze Weile auch geschaut habe. Ach so, hier sehe ich dann doch jetzt gerade noch einen Film. Rosebush Pruning, der lief auch auf dem Fantasy Filmfest. Ich war ja letzte Woche bei der Opening Night, kann ich ja vielleicht ganz kurz sagen, weil diese Woche ist ja noch Fantasy Filmfest Nights. Die waren jetzt ja in Berlin, in Hamburg, in Köln waren sie auch schon, Nürnberg. Also viele werden es jetzt entweder verpasst haben oder haben es schon gesehen, aber in Frankfurt, in Stuttgart und in München sind die Fantasy Filmfest Nights jetzt diese Woche. Vom 23. bis zum 26., also ab morgen. Und die Opening Night, da kommt ein Film, also wenn ihr das heute hört, am Donnerstag, noch schnell losrennen, falls ihr in diesen drei Städten wohnt. Denn ich sage euch, der Opening-Film Obsession, der ist richtig krass. Robert, du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
Doch, ich habe den geguckt diese Woche.
Du hast ihn geguckt. Wie fandst du den? Nur kurz mal.
Krass, wie viele Red Flags man ignorieren kann. Aber Leute, passt auf, was ihr euch wünscht im Leben. Ein sehr abstruser Film.
Fandst du
aber abstrus? Ich kann euch sagen, so Menschen gibt's. Es gibt Menschen, es gibt echt Menschen, wo ich dachte, ja, es gibt so Beziehungen, wo nach und nach Leute den Partner oder die Partnerin vom Freundeskreis und Familie und so abschneiden und dann halt immer mehr so einen vereinnahmen. Und das ist ja Obsession. Ne? Obsession ist eine sehr vereinnahmende Geschichte, die sich aber gleichzeitig jemand so selbst ans Bein gebunden hat. Aber da reden wir drüber, wenn das Ding rauskommt. Auf jeden Fall verstörend.
Ja, der startet Ende Mai. Da muss ich sagen, ich habe da, also Kollegen von uns haben 5-Sterne-Wertungen gezückt, die auch so ein bisschen im Horrorgenre bisschen besser betucht sind, sagen wir es mal so. Die waren völlig begeistert. Ich würde dem, glaube ich, auch 4 Sterne geben. Ich fand den wirklich schockierend zum Teil. Das habe ich lange nicht gehabt, dass ich mich so unwohl im Kino gefühlt habe. Deswegen das nur für die Leute, die da noch reingehen wollen. Bei uns lief dann danach Desert Warrior. Das ist so ein Wüstenfilm von Robert Wyatt, den man sich klemmen kann. Der war wirklich sterbenslangweilig und mies geactet. Also ich weiß nicht, wie viel da auf den Nights dieses Mal relevant ist, aber falls ihr in diesen drei Städten wohnt, guckt mal vielleicht noch nach Obsession, weil der ist nicht schlecht. Und auf dem Fantasy Filmfest, und das wollte ich eigentlich sagen, läuft auch ein Film namens Rosebush Pruning. Und da spielen so ein paar Leute mit. Callum Turner, dem ja nachgesagt wird, er könnte vielleicht der nächste James Bond werden, ist mit dabei. Jamie Bell ist mit dabei, Elle Fanning ist mit dabei. Also es ist wirklich ein hochkarätiger Cast. Pamela Anderson ist die Mutter und es sieht im Trailer so ein bisschen aus wie Saltburn in richtig abgefuckt. Also und jetzt werdet ihr sagen, hä, war das nicht schon Saltburn? Nee, es geht nochmal krasser. Also hier wird es wohl auch sehr blutig. Der startet regulär diese Woche auch noch im Kino. Ich habe da jetzt aber nicht mitbekommen, wie die Wertungen beim Fantasy Filmfest waren. Da gab es wohl von bis, also von richtig schrecklich bis richtig gut gab es da wohl alles. So ein Audience-Spalter ist das.
Okay, danke für den Nachtrag.
Ich würde ganz gern noch eine Werbung machen, also Werbung in Anführungszeichen.
Ja.
Sean David, der war ja vor ein paar Wochen bei uns zu Gast von Sean David TV. Ich weiß nicht mehr, welche Folge, aber da hat er ja erzählt zu seiner Retro-Liebe. Ich bin bei dem ja auch regelmäßig zu Gast. Ich fahre jetzt dieses Wochenende wieder hin, dann nehmen wir wieder ein bisschen was auf. Und der hatte ja zuletzt eine Doku gemacht über Karate-Tiger. Die kam Anfang des Jahres, glaube ich, kam die jetzt raus. Lief sehr erfolgreich, für Fans auch genau das Richtige. Ich glaube, das ging fast 2 Stunden. Also wirklich jede Info, die man da rauskramen kann, haben die Jungs rausgekramt. Und das wollen sie jetzt einfach nochmal probieren, zusammen mit Oliver Harper, den einige vielleicht kennen. Der macht so Actionfilme und Retro-Reviews auf YouTube. Aus Großbritannien ist der, glaube ich. Machen sie jetzt Fight to Survive, The Legacy of Bloodsport. Also wieder Jean-Claude Van Damme, wieder Karate-Filmchen. Das sind so die Steckenpferde von Sean David. Und da sammeln sie gerade Geld. Sie brauchen tatsächlich noch ein bisschen was. Sie haben jetzt so ungefähr 47.000 Euro, brauchen aber bei Kickstarter ist als Ziel $67.000 angegeben, weil ich kriege das ja jetzt so ein bisschen mit. Das ist echt krass, wenn du so eine Interviewanfrage zum Beispiel an Jean-Claude Van Damme stellst, was da für Preise aufgerufen werden. Und auch so Leute, die ewig nicht im Business sind, so wo man denkt, so eigentlich müsste das ja günstiger sein, aber tatsächlich leben die dann, glaube ich, genau von solchen Sachen. Und das ist richtig teuer. Also da muss man richtig Geld reinstecken. Und weil die diese Dokus halt immer mit im Grunde kein finanzielles Backing, müssen sie da halt so ein bisschen Geld zusammensammeln. Es gibt so schon einen Trailer, könnt ihr vielleicht mal gucken. Ich würde Martin den Link mal schicken, den findet ihr dann unten in den Shownotes. Da könnt ihr dann draufgehen mal. Da sind schon ein paar Leute mit dabei, auch so Leute wie Scott Adkins, die dann vor die Kamera treten und ein bisschen was sagen und mit Action sich auskennen, aber auch natürlich Leute, die bei Bloodsport dabei sind. Leider nicht Jean-Claude Van Damme. Da gab es nämlich rechtliche Schwierigkeiten. Der hat nämlich bereits vor Jahren mal bei einer Doku zugesagt bzw. unterschrieben einen Vertrag. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass du dann so lange, bis diese Doku abgedreht ist, und das ist sie noch nicht, darfst du in keiner anderen Doku teilhaben. Und das hat jetzt dazu geführt, dass das nicht möglich ist, was echt ein bisschen schade ist. Aber es sind noch genug Leute dabei. Also wenn ihr bei Bloodsport der Doku mithelfen wollt, dass die stattfinden kann, dann klickt mal unten auf den Link. Das würde Sean freuen und damit auch mich freuen, weil dann geht's Sean gut. Und wenn es Sean gut geht, geht uns allen gut. Warum, weiß ich nicht.
Was, wenn man bei einer Doku unterschreibt, darf man keiner anderen dabei sein? Oder das ist eine Doku zum gleichen Thema?
Naja, zum Leben von Jean-Claude Van Damme, würde ich meinen. Okay. Also ich weiß nicht, bin nicht sicher, ob ich sagen darf, bei wem er unterschrieben hat.
Nee,
mache ich mal lieber nicht. Aber es gibt Verträge, die da ja relativ engmaschig sind. Ich finde es auch ein bisschen weird, weil wenn diese Doku nie gedreht wird, darf der dann nie wieder in der Doku? Also das ist ein bisschen die Frage.
Aber Netflix macht doch typischerweise so eine Doku. Würde mich nicht wundern, dass eine Netflix-Doku ist.
Das weiß ich nicht.
Und die dabei geht.
Also ich weiß es, aber
nicken oder Kopfschütteln.
Nicken
oder Kopfschütteln.
Schüttel auch nicht mit dem Kopf.
Lass mich mal eine Sache dir erzählen. Ich habe mir letzte Woche Kill Bill, The Whole Bloody Affair angeguckt im Kino. Ich habe 4,5 Stunden da gesessen. Ich habe es mir gegeben, wobei die Intermission ist wie bei Hateful Eight reingeschnitten, Leute. Die kommt also runter. Ja, der Film ist vielleicht 4 Stunden und ein bisschen. Der ist nicht wirklich jetzt dann so schlimm lang, aber trotzdem schlimm lang. Aber ich habe der volle Punktzahl gegeben. Diese neue Version ist, sofern man das durchzieht und Bock drauf hat, echt nochmal viel besser als die einzelnen Filme. Punkt. Willst du wissen, warum? Nein.
Ich erzähl's. Ich wurde mehrfach angefragt, ob ich mir den Film angucken will und auch von dir.
Das ist der Grund, warum du es nicht gemacht hast.
Exakt,
dementsprechend.
Genau.
Also ich finde, 3 wichtige Punkte, außer dass du diese beiden Filme nochmal schaust, nicht feststellte, ey, die sind auf ihre Art und Weise, ist einfach gutes Kino, ne? Es macht einfach Spaß. Ich hatte eine Begleitung dabei, die hatte noch nie Kill Bill gesehen und die war richtig dann invested. Ihr müsst euch vorstellen, die größten Änderungen sind dieser Kampf gegen die Crazy 88, hassen die, glaube ich, ne? Dieser Kampf in diesem asiatischen Restaurant.
Farbe, ne?
Das ist so blutig, Mann. Es ist so blutig in Farbe. Da kannst du voll FSK 18 draufhämmern mit deinem Meißel. Die Geschichte rund um Oren Ishii, diese Asiatin, ist ja normalerweise, endet die ja, wo sie den Mafia-Boss tötet. Die ist jetzt 8 Minuten länger und zeigt nochmal, wie sie dem eigentlichen Mörder ihrer Eltern gegenübertritt. In so einer Sequenz in einem Fahrstuhl auch nochmal richtig gut. Also das gibt dem Charakter nochmal deutlich mehr Tiefe. Das sieht einfach in diesem Animationsstil richtig toll aus. Das haben die damals wohl nicht geschafft, aus Zeitgründen. Und das Studio hat das auch damals ohne Budget, das Animationsstudio, diesen Rest animiert und Quentin Tarantino überlassen. Und er hatte schon 2005 diese Version fertig, aber hat jetzt gewartet, bis er die eigenen Rechte zurück hat, um dass das jetzt so in die Kinos kommen konnte.
Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, auf was das zugetroffen hat, aber es gibt Sachen, wie zum Beispiel dass dieser Kampf, der bei uns in Schwarz-Weiß zu sehen war, Der ist zum Beispiel
in Japan.
In der japanischen Fassung war der bereits in Farbe. Deswegen habe ich den auch schon in Farbe gesehen und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine weitere Sache war auch bereits in der japanischen Fassung zu sehen. Ich weiß nicht, ob es das war, dass diese Sophie, ich weiß nicht mehr, wie sie mit Nachnamen hieß, die dann im Kofferraum liegt, da sagt ja die Braut, so und jetzt haue ich dir den anderen Arm auch noch ab. Und bei uns blendet es ja dann auf schwarz und ich glaube in der japanischen Version war es auch schon so, dass sie ihr dann den zweiten Arm auch noch abhackt. Solche Details.
Ist ewig her, dass ich die Filme einzeln gesehen hatte.
Bei mir auch. Ich hatte jetzt mir ein Video angeguckt, wo ich mal geschaut habe, was sind denn die Änderungen, die passiert sind, weil das hat mich schon interessiert. Gucken wollte ich es ehrlich gesagt nicht nochmal.
Vor allem im Storytelling ist das nochmal so ein großer Unterschied, weil der erste Teil hatte so diesen Cliffhanger, aber auch diese Vorschau, in der die Braut im Grunde erfährt, und ich darf mal wirklich spoilern, ich meine, die Geschichte ist alt von Kill Bill, wo die Braut ja erfährt, dass ihr Kind lebt. Ne? Und das siehst du aber in der Version jetzt hier nicht, weil sie das wirklich erst am Ende, als sie auf Bildern trifft, im gemeinsamen Haus, ihr Kind das erste Mal sieht. Und das verschiebt nochmal total das Motiv und die Stimmung der Szenerie, wenn du das gar nicht mehr so präsent hast. Ich habe mir diese Fortnite-Sache, die da irgendwie mit der Fortnite-Engine, das verlorene Kapitel, habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Ich bin fast der Einzige, der aufgestanden ist und gegangen. Alle anderen, und es war echt gut besuchte Vorführung, sind da geblieben und haben sich das dann gegeben.
Die konnte man sich ja schon letztes Jahr angucken und war nicht dolle, muss ich sagen. Das wirkt doch so rausgerissen, weil das ja auch nochmal ein anderer optischer Stil ist. Es ist ja in der Fortnite-Engine und nicht dieser Anime-Stil.
Ja.
Genau, dieser Übergang, das passierte im Original so, dass sie das gemacht haben, auch weil es gab ja diesen ersten Teil und ich glaube, damals war das so, dass der zweite Teil 6 Monate später kam in die Kinos und sie hatten dieses, das Kind lebt, damals eingeführt so als Cliffhanger quasi, damit das Publikum denkt so, oh krass, und dann halt 6 Monate später nochmal ins Kino geht. Jetzt macht es natürlich in dieser Version sehr viel mehr Sinn. Und das ist, glaube ich, so die Änderung, die mich auch am meisten irgendwie packen würde. Alles andere, so ein bisschen Farbblut und hier mal eine Szene länger und da mal eine Szene kürzer, ist jetzt, glaube ich, nichts, weswegen ich den Film nochmal gucken will. Weil bei mir ist halt oft so die Frage, habe ich die Zeit, nochmal einen Film zu gucken, den ich jetzt nicht unbedingt sehen will? Und bei mir ist auch eine ganz krasse Quentin Tarantino-Müdigkeit eingetreten. Spätestens jetzt mit dem Scheiß, den er über Paul Dano gesagt hat, aber der erlaubt sich schon seit Jahren so viel Müll, den der online oder auch in irgendwelchen Sachen verbreitet, dass ich das Gefühl habe, boah, irgendwie ist, ich bin dem über. Also es tut mir total leid, dass ich das so sage, das habe ich sonst eigentlich gar nicht. Aber hier habe ich richtig gemerkt, ich habe keine Lust, diesen Film zu gucken, obwohl ich den super finde. Aber ich schaue mir lieber Szenen auf YouTube nochmal an. Das 4 Stunden habe ich für sowas nicht.
Ist ja auch legitim, da, wenn man stattdessen Karate, Wood, Clash, Lumberjack 3 gucken könnte.
Ja, aber das ist dann was, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, also ich habe in dem Moment, als du den zweiten Teil angeguckt hast, weil wir haben uns in der Intermission getroffen, da war bei uns Obsession gerade fertig nach dem Fantasy Filmfest und dann sind wir in Desert Warrior reingegangen. Und ich habe für eine Sekunde gedacht, ist das jetzt so viel besser, als wenn ich mir jetzt nochmal Kill Bill angeguckt hätte? Ich bezweifle es, aber es ist immerhin ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und da fülle ich lieber meine Letterboxd-Liste mit neuen Sachen, als nochmal altes Zeug zu gucken. Oder ich gehe so in sowas wie neulich, wo ich mit Bea in Prinzessin Mononoke war. So, weil den hatte ich noch nie auf der Kinoleinwand gesehen, Kill Bill damals schon. Das ist dann nochmal ein anderes Erlebnis. Das mache ich dann auch
voll dazu. Ich hatte das beim 25-jährigen Jubiläum von Schindlers Liste, habe ich den das erste Mal im Kino gesehen. Das war auch nochmal total dankenswert, den in groß sehen zu können, weil ich viel zu klein war, als der rauskam, um den zu sehen. So gibt es da echt so Beispiele. David, anderes Thema, ganz anderes Thema. Private Frage kann ich dir jetzt stellen, oder? Ich meine, wir sind hier unter uns mit Freunden, die zuhören, oder?
Ja, du willst wissen, wie das ist, wenn ich Sex habe, ob meine Hoden geschützt sind?
Digga, ich wollte wirklich fragen,
nein, natürlich,
wie nervt dich das nicht, wenn deine Eier so rumschlackern beim Bumsen, wollte ich sagen.
Habe ich doch schon mal gesagt, dass ich der Mr. Antizipation bin.
Okay, was passiert jetzt? Wie viele Finger zeige ich? Du siehst sie nicht, David.
Nee, ich kann nicht zaubern. Ich kann nur antizipieren. Ah, das kann ich.
Ach so. Okay.
Ja, wir kommen auf einen Film zu sprechen, bei dem ich vorher deine Wertung gesehen habe. Und man muss ja hier sagen, historisch gesehen kann man sagen, wenn Robert eine Wertung gibt, liege ich da nochmal drunter. Und dann habe ich gesehen, du gibst einen Stern. Und ich dachte so, wohin gehe ich denn da mit meiner Wertung eigentlich? Und dann habe ich den geschaut und in den ersten 30 Minuten dachte ich, ich habe mich im Film verklickt. Ich habe auf dieser legendäre Movie 43, kennst du den?
Ja, hast du den klar. Da haben wir vor 3 Wochen hier drüber gesprochen oder vor 4.
Ja, weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Da, wo Emma Stone und Hugh Jackman und sie alle kriegen und jeder das aus seiner Vita rausgenommen
hat. Genau, Hugh Jackman hat ja da auch Hoden am Kinn.
Kehlkopfhoden hat er.
Genau, so. Kehlkopf, genau. Mit Kate Winslet ist da seine Spielpartnerin in der Szene. Und dieses Segment ist gefilmt von Peter Farrelly. Peter Farrelly, der auch The Green Book gemacht hatte, dafür den Oscar bekommen hat, früher so Filme wie Schwer verliebt gemacht hat. Was hat er noch gemacht? Verrückt nach Mary.
Die Dumm und Dümmer Filme. Dumm und Dümmer. The Greatest Beer Run Ever. Letztens, den fanden sie gar nicht so schlecht, glaube ich. Ricky Stenicki.
Nee, der war schrecklich. Der war schrecklich.
Ach so, ich dachte irgendwie.
Ich fand The Greatest Beer Run fand ich nicht so schlecht.
Ah, okay.
Dem habe ich auch nur 2,5 Sterne gegeben, aber Ricky Stenicki war auch schon nicht meins. Ich habe bei Peter Farrelly das Gefühl, der hat ja früher mal mit Bobby Farrelly gemacht. Also sind ja Brüder, die das inszeniert haben. Und ich habe bei Peter Farrelly das Gefühl, dass diese Filme, die immer auch schon geschmacklos waren, die haben immer so eine geschmacklose Prämisse gehabt, Schwer verliebt war, haben sie sich über Dicke lustig gemacht. Dann gab es diesen einen Film mit Greg Kinnear, da waren sie unzertrennliche Brüder, er und Matt Damon. Ja, die waren so an der Hüfte miteinander verbunden. Ist es immer geschmacklos gewesen, aber ich finde, die haben immer auch eine herzliche Komponente gehabt und die muss Bobby Farrelly mit da reingebracht haben, weil seit er jetzt selber diese Filme macht, ist wirklich nur noch infantilster, stumpfester Penis und Pups- und Kacka-Humor übrig geblieben. Also es gibt sicherlich Leute, die argumentieren würden, das war schon immer so, aber ich würde sagen, da war dann immer noch eine Ebene darüber, weswegen diese Filme durchaus guckbar waren und sowas wie Verrückt nach Marriott dann trotzdem irgendwie zu einem Welterfolg wurde. Aber Ricky Stenicki war schon dämlich und der hier ist wow. Also das ist eine richtige Antikomödie gewesen. Gerade die Rolle von Paul Bolterhauser war schlimm.
Ich konnte es wirklich in so vielen Momenten nicht fassen, wie dämlich das ist. Und alleine, ich meine, wir haben den beide auf Englisch geschaut, da sind ja nochmal die versuchten Witze, die brechen ja nochmal ab im Deutschen. Es sei denn, einer wie Björn Schaller hat da nochmal eine Synchro draufgeknallt, die vielleicht besser ist als das Original. Ich weiß nicht, mit Mark Wahlberg, der ist so ein Arbeiterschauspieler, der muss irgendwie, weiß ich nicht, 1-2 Filme im Jahr abliefern, aber wenn der mehr von diesen Dingern macht, dann ist er irgendwann nur noch einer, wo ich mir denke, was ist mit dem los? Ich frage mich auch so ein bisschen, du siehst den ja auf Instagram auch immer morgens in seinem Gym zu Hause, ist ja so ein 4 Uhr auf Stehmensch und immer mit seinem Kreuz um und macht er immer auch so ein bisschen so Jesus christliche Werte-Ding. Und ich frage mich wirklich manchmal, wie das irgendwie klappt, so einen Film zu machen und dann zu sagen, ja, aber ich bin so voll für christliche Werte, wenn dann in einer Tour über Eier, Bumsen, Schwänze und so die ganze Zeit, also nicht, dass das ein Problem für mich wäre, aber irgendwie passt das für mich zu der Persona, die er sonst transportieren will, nicht? Und dann spielt er halt immer so diesen Typen, der immer so ein bisschen cooler ist als das, was er da abliefern soll. Und warum Paul Walterhauser, ich kann ein bisschen so erklären, dass Menschen mit einer gewissen Fülle einfach nicht so viele Rollen in Hollywood angeboten bekommen, in sowas mitmacht oder der Paycheck stimmte, aber die beiden sind auch zusammen einfach nur lustig. Die Story ist hanebüchen. Ich habe auch gar keinen Bock zu erzählen, worum es geht, aber an einem Satz, 2 Typen, die ein Kondom erfunden haben, was man auch über die Eier ziehen kann, hängen in Brasilien fest, weil sie das Finale der Fußball-WM maßgeblich beeinträchtigen und alle Brasilianer sie hassen und wollen, dass sie sterben. Und deswegen müssen sie da irgendwie rauskommen. Dann wird Brasilien, ich meine über Brasilien kannst du sicherlich viel erzählen, apropos christliche Werte oder Karneval oder Zuckerhut oder whatever, aber irgendwie wird dann stattdessen mit Mafia und Korruption, werden so sämtliche Klischees, die es gibt, über ganz Südamerika in einen Topf geworfen. Und das Einzige, wo ich wirklich, und da gebe ich es zu, lachen musste, ich musste an einer Stelle lachen, ich weiß, du bist jetzt enttäuscht von mir.
Nee, ich habe auch einmal gelacht.
Ist Sacha Baron Cohen, als er deutlich mit seiner Ernsthaftigkeit da versucht, was zu sagen, was keiner versteht. Sacha Baron Cohen hat einfach eine Art, die liebe ich, weil er einfach so ein bisschen wie ein Ali, so, ich habe so seinen Ali G wiedererkannt in diesem Film.
Ja, aber
Film.
Es hört dann nicht Sacha auf, Baron Cohen, das ist halt ich. Das Ding. Also dieser Gag wäre kurz lustig, aber der endet dann nicht, bis er dann endet, aber auch nicht so richtig endet und dann verendet die Figur. Also sobald dieser Sprachfehler nicht mehr da ist, ist es dann einfach, dann bleibt es weiter peinlich. Ich musste lachen bei der Szene am Tisch, wo sie die Drogen verschwinden lassen müssen in ihrem Rachen.
Das finde ich nur eklig. Ich krieg so einen Würgereflex weiter.
Fand ich auch. Ich habe kurz gelacht, aber es war so ein Lachen, wo ich merkte, ich lache jetzt gerade, weil es so dumm ist. Und weil ich es auch wusste, es gab zwei Szenen, da wusste ich, was passiert. Und da habe ich mich ein bisschen über mich selbst geschämt. Ich will die Fischszene, meine ich noch, weil ich dachte...
Nein, hast du nicht gelacht.
Nee, habe ich nicht gelacht. Nee, aber ich wusste, dass das jetzt kommt.
Sei ehrlich, David, du hast bestimmt gelacht ein bisschen, oder?
Ich habe kurz geschmunzelt, weil ich dachte, das ist jetzt genau auch so in meinem Kopf passiert. Und aber du hast ja sicherlich das auch, dass manchmal hat man so Gedanken, wo man denkt, so, wie so ein kleiner Junge, aber weil man alt genug ist, gibt es so eine Schranke, die sagt einem, diesen Gedanken verfolge ich jetzt nicht weiter. So, denn mein 5-jähriges Ich hätte darüber jetzt gefeiert, aber weil ich halt nicht mehr 5 Jahre alt bin, machen wir das jetzt nicht, sagen wir das nicht oder es ist auch okay. Aber Peter Farrelly, der sagt, die Schranke habe ich nicht. Und die Schranke habe ich nicht nur. Ich sage das dann auch, ich schreibe das auf einen Zettel und dann filme ich das ab. Und ich habe die ganze Zeit bei dem Film da gesessen und dachte, Mark Wahlberg und Paul Walter Hauser und auch Sacha Baron Cohen, der ja selbst Comedian ist, haben das gelesen und haben gedacht, huhu, ist das witzig. Und das ist das, was mich schockiert. Also wenn da echte Comedians, also wie ein Sacha Baron Cohen, sagt, das fand ich lustig. Also gut, bei Sacha Baron Cohen muss ich sagen, der ist ja so ein Extremist, der viel von seinem Humor speist sich ja daraus, dass es eigentlich, dass er so in die Extreme geht, mit Borat zum Beispiel. Wobei das immer auch einen, er hatte ja auch so eine politische Komponente, ne? Es hat auch so eine kritische Komponente, dadurch sind diese Filme ja auch noch ein bisschen mehr als einfach nur Fremdschirmmaterial. Der hier hat das aber nicht. Und da denke ich mir so, wer liest das und sagt so, ja, da sage ich zu. So, und ich fand vor allen Dingen Paul Walter Hauser furchtbar. Der ist übelst scheiße. Auch das, was der so sagen muss. Der muss ständig so Sachen sagen, die alle unlustig sind. Und dann ist es einfach bis zum Ende hin auch genau das, was ich sagte. Diese emotionale Komponente, die früher noch ein bisschen Herz in diese Filme gebracht hat, die fehlt halt total. Es ist halt nur Pupsen, Kacken, Penisse in den Mund nehmen, irgendwas mit Penis, schrecklich. Also auch so, I punch you in the dick, sowas wird auch ständig gesagt. Also alle Witze haben auch immer mit Penis zu tun. Und am Ende umarmen sich diese beiden Männer dann. Und ich dachte, ist das jetzt hier vielleicht so Anti-Queer-Coding, was da so versteckt drin auch ist? So, weil das, so wirkt es auch ein bisschen so, als wäre das wieder so ein Ausholen gegen eine bestimmte Gruppierung. Also kann man, wenn man es ganz böse nehmen muss, kann man das eigentlich auch ein bisschen da hinein interpretieren. Das weiß ich nicht, ob ich das, also das ist dann nicht nur nicht lustig, das ist dann vielleicht sogar ein bisschen schwierig. Aber ich belasse es mal dabei, das einfach nur scheiße unlustig zu finden. Also der ist wirklich hart. Bei Amazon Prime ist der...
Ja. Bei Prime Video, ja. Ganz, ganz übles Brett. Ich hatte letzte Woche schon, als ich erzählt habe, worum es gehen wird, haben alle den Kopf geschüttelt und dann haben wir beim Schauen auch den Kopf geschüttelt. Elefant im Raum, David. Michael Jackson Film ist raus.
Wie sind bei dir in den Kommentaren? Hast du noch nicht gelesen, oder?
Nö. Ich habe ja gesagt, ich lese wieder Kommentare und es hat sich schon wieder von ganz alleine aufgehoben.
Ja, ich hatte bei mir das Gefühl, das ist in irgendeinem Michael Jackson Fanforum gelandet. Das kann man ja mal so schlecht sagen. Leider kann man bei YouTube ja nicht sehen, was die konkreten Zugriffsquellen sind. Aber es kam dann irgendwann eine Welle von Leuten, die sagten, ja, ist doch klar, jetzt passiert hier wieder diese selbe Masche, die in den 2000ern passiert oder 90ern, da ging es ja schon los, die ersten Missbrauchsvorwürfe kamen ja 1993 auf und da sehen die Leute jetzt direkt wieder die nächste Verschwörung, weil diese ganzen Wertungen für seinen Film natürlich Teil dieser Agenda, seinen Ruf beschmutzen zu wollen. Und da dachte ich so, gerade in meiner Kritik bin ich sehr unkritisch tatsächlich, was seine Persona angeht, weil ich mich wirklich bewusst auf ihn als Künstler und dieses Biopic fokussieren wollte. Und weil der Film ja auch dieses, das sagst du ja auch in deiner Review, der Film spricht es ja selber nicht an. Also warum sollte man das dann thematisieren? Aber es gab ganz viele, die wollten diese Kritik nicht annehmen. Weil das kann nicht sein. Das, ein Film über das Leben von Michael Jackson muss doch toll sein.
Also ich lese hier gerade so ein bisschen drüber. Also es geht, was die Kommentare angeht. Ich war ja gespannt die ganze Zeit. Du hast ja immer so ein bisschen auch gesagt, ah ja, das ist so ein bisschen eine Produktionshölle im Hintergrund. Wie soll das wohl werden? Also eins vorneweg, der Film wird sicherlich sehr erfolgreich. Das heißt aber noch nicht, dass er deswegen aus unserer Sicht gut wird. Und was passierte bei dem Film ist... Ey, ich habe auf die Uhr geguckt, nach 20 Minuten war klar, Maike ist der Erfolgreichste in der Familie. Die sind schon insgesamt voll erfolgreich. Die wohnen in einer großen Villa in einem Anwesen. Er will gerne sein Soloalbum machen und es gibt Stress mit Joe Jackson und er findet Tiere ganz toll und Peter Pan. Nach kein 20 Minuten sind die schon so weit durchgeritten durch diese Motive von Michael und dabei lernst du aber im gesamten Film nichts, was du nicht schon über Michael Jackson weißt, wenn du dich keine 10 Minuten mit ihm beschäftigt hast. Ne, diese Songs, klar, der Film ist voll davon, die machen was mit einem, aber ich merkte einfach, und das ist das Enttäuschende, 2 Stunden, die mit mir sonst gar nichts gemacht haben. Und das bei dem erfolgreichsten, dem größten Musikstar aller Zeiten, ne? Also mehr auch jetzt als ein Beethoven oder als ein Mozart, würde ich mal sagen, um eine ganz andere Ära zurückzugehen. Michael Jackson wird man, denke ich, noch in 300 Jahren hören. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Der hat die Ewigkeiten für immer überdauert und Antoine Fuqua ist einfach nicht der Regisseur, finde ich, um den irgendwie ein Denkmal zu setzen. Und dann haben auch, weiß ich nicht, wenn die eigene Schwester im Film sich da rausklagt und Leute definitiv nicht drin vorkommen wollen rund um das Thema Allegations und die eigene Familie da im Hintergrund mit dran rumrödelt. Naja, was soll am Ende dabei rauskommen?
Na, nicht nur die, es ist ja der Jackson Estate, also diese Lizenzverwalter und eine Sache, die ist mir erst tatsächlich gestern, bevor ich meine Kritik aufgenommen habe, da habe ich nämlich nochmal geguckt. Weil eine Sache, die ist mir unter anderem aufgefallen, weil das ist der große Widerspruch dieses Films, der auf der einen Seite keine Zeit hat, sich mit Michael Jackson zu beschäftigen, aber dann an anderen Stellen genug Zeit hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, die völlig irrelevant sind. Also, dass da Bubbles der Affe drin vorkommt, hat nur einen Effekt gehabt, nämlich neben mir meine Frau und das Kind sagten, oh, ist der süß. Aber warum der dann zu sehen ist, wo er doch dann eigentlich nur noch zweimal im Hintergrund rumsteht, ist völlig unklar. Und die Sache, die mich besonders, ja, also große Fragezeichen auch erzeugt hat, war, der Manager, John Branca, der wird in einer Extra-Szene detailliert eingeführt. Da gibt es so ein Meeting und da sticht John Branca heraus als jemand, der besonders wortgewandt ist und sofort auf ja das Interesse von Michael Jackson trifft, weil er halt so anders ist als die anderen. Und ich dachte in dem Moment, der wird jetzt hier natürlich da drin sein und gezeigt werden, weil er besonders wichtig für Michael Jackson war. Aber das ist er dann gar nicht. Man sieht diese Figur dann ausschließlich, wie er hinter Michael Jackson in einigen Szenen hinterher dackelt, ab und zu mal in einem Meeting daneben sitzt oder einmal ein Plüschtier ins Krankenhaus vorbeibringt. Und ich dachte, das ist das, was ihr hier zeigen wolltet über die Figur. Und dann habe ich hinterher geguckt, John Branca ist Teil des Estates. Er ist Mitverwalter, ich glaube einer von zweien, die mit das Sagen beim Jackson Estate haben. Das heißt, der hat sich in diesen Film extra reinschreiben lassen. Und da sind natürlich alle Ecken und Kanten abgeschliffen worden. Am meisten kriegt noch der Vater ab. Die Mutter, deren Rolle dabei wird, auch komplett ignoriert. Die sagt einmal kurz, sorry, dass ich dich nicht besser beschützt habe, aber das ist es eigentlich gewesen. Und ansonsten wird hier für nichts Halt gemacht.
Die Brüder lieben alle Michael. Michael liebt seine Brüder.
Die Brüder sind auch sonst überhaupt nicht Teil der Geschichte. Die werden nicht weiter behandelt. LaToya Jackson wird mal einmal namentlich erwähnt und läuft durchs Bild. Janet Jackson ist überhaupt nicht Teil der Nummer. Die soll sich ja da angeblich rausgeklagt haben oder zumindest dafür gesorgt haben, dass sie nicht dabei ist. Oder da denke ich so, dass, also es fühlt sich an wie ein Speedrun durch den Wikipedia-Eintrag, bei dem natürlich jegliches Gespür, Gefühl, Sensibilität, alles ist weg. Du hast nie den Moment, ne? Michael Jackson steht dann zwar auch mal da und sagt so, ah, was mache ich nur, was fange ich nur mit meinem Leben an? Und dann schreibt er in sein Büchlein wieder rein so, ich muss mehr zu mir selber stehen, be who you are. Und dann ist diese kurze Szene, in der er dann irgendwelche Instagram-Slogans aufschreibt, wieder vorbei. Dann bekomme ich wieder eine Montage, das ist nämlich der Modus. Kurzer Moment, wo Michael vielleicht mit seiner Mutter spricht und die sagt, aber hast du denn keine echten Freunde? Und er sagt, nein. Und dann bricht das ab, dann kommt eine Montage, also ganz viele Szenen, die offenbar mal in dem Teil waren, den Antoine Fuqua auch geschrieben hat. Denn Variety hatte das mal berichtet, es gab einen Rohschnitt von 4 Stunden. Der hat da 2 Teile gedreht, aber weil der komplette 3. Akt gecancelt werden musste, weil da eben John Chandler, einer der Hauptankläger, mit erwähnt wurde, haben sie, glaube ich, alles einfach zusammengestaucht auf 2 Stunden. Und ich glaube, die Hälfte davon ist in diesen Montagen gelandet. Und wenn es keine Montage ist, dann bekomme ich einen extra langen Konzertausschnitt. Und die Musik, und das muss man sagen, die funktioniert. Und die funktioniert auch, weil sowohl der Kinderdarsteller als auch Jafar Jackson, die sind echt krass.
Bei Jafar Jackson bin ich voll bei dir. Ich finde, es entsteht eine eigene Figur in dem Film, aber kein Charakter.
Mhm.
Ne? Du kannst über Michael Jackson, du kannst berichten über Allegations, über Medikamentemissbrauch, über was ihn zerreißt. Kannst du zumindest annehmen, das Thema, ohne vielleicht sogar Position selbst zu beziehen. Aber was wir doch im Leben alle wissen, niemand ist nur gut, niemand ist nur schlecht. Und dieser Film versucht so klar, in den Helden und den Bösewicht in Form des Vaters zu differenzieren. Und ja, Coleman Domingo hat immer eine gewisse Präsenz und auch Bedrohlichkeit hier. Aber dieser Konflikt dreht sich immer wieder im Kreis und immer wieder im Kreis. Und bei dem Manager, von dem du redest, da frage ich mich dann halt auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht noch deutlich mehr Material mit dem existiert. Warum sollte sonst Miles Teller dafür geholt werden? Ich meine, so ein großer Name, so ein großer Schauspieler, einer, der übrigens, hast du mitbekommen, seine Firma da verkauft hat, der war auch im Cocktailgeschäft. Hast du mitbekommen die Woche?
Miles Teller?
Ja, 325 Millionen hat er kassiert für Anteile einer Firma, die er vertickt hat. Hat aber gesagt, er wird deswegen trotzdem jetzt nicht sich in Ruhestand zurückziehen. Aber das ist nun mal ein kleiner Funfact am Rande. Wieder nee, einer, der die Hollywood-Kohle, so wie George Clooney oder wie
hier, The Rock.
Na, der Pate und The Rock. Na, du weißt schon, Ryan Gosling noch. Na, und hier der Pate und
ach so, du meinst
Regisseur,
Francis Ford Coppola mit seinem Bein Imperium. Coppola.
Ne, gibt ja viel Hollywood-Geld, was immer in Alkohol geflossen ist, um es irgendwie zu vermehren. Bei Miles Teller auch der Fall. Also du spürst an diesem Film überall, dass die Idee eine andere war, als das, was auf der Leinwand landet. Und ich glaube, dass die wirklich puren Fans, die sagen, ich will nur eine gute Zeit. Ich saß gestern bei einer Nachbarin, die Riesenfan ist, die ist Anfang 60, meinte, und wie ist der Film? Du meinte ich, ey, wenn du Michael Jackson Fan bist und nur Zuckerguss willst, geht er hin. Und sie meinte, ja, mir reicht Zuckerguss.
Also war es mit Carly und Holly und Flo, meinem besten Freund, mit dem ich da drin war. Die waren alle drei so, dass sie meinten,
nach mir,
nach dir, das ist kein guter Film. Aber das ist ein Guilty Pleasure. Und man muss sagen, die 2 Stunden, die gehen nur rum im Flug. Das hat auch damit zu tun, dass der ein irres Tempo hat. Der macht ja selten halt. Und dann gibt's halt immer wieder Musiknummern, wo du sagst so, also gerade Jafar Jackson hat einmal einen Auftritt. Das ist so dieser letzte Auftritt mit den Jackson 5. Was er da tanzmäßig rausholt, ist sehr, 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 sehr nah an dem, was Michael Jackson gemacht hat. Ich bin riesen Fan gewesen damals. Und ich merkte dann hinterher, die Mädels waren richtig genervt von mir, weil ich halt, ne, ich war in meinem Schimpfmodus und die haben aber das einfach, haben gesagt so, es ist egal. Wir wollten ein bisschen Michael Jackson, wir wollten ein bisschen Konzert. Und ich dachte so, es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man in so eine Pressevorführung reingeht und da dann halt gratis die Kinovorstellung hat. Aber ich stelle mir vor, da sitzt so eine Familie, die jetzt gerade angesichts der Wirtschaftslage sagt so, na, Milch wird diese Woche schwierig, aber lass mal 15 Euro pro Person ausgeben, um ins Kino zu gehen, um mir dann Konzertmitschnitte anzugucken, die immer nur so ein bisschen so aussehen wie das Original, statt die zu Hause dann selbst zu schauen. Weil die Musik, dass die knallt, darüber müssen wir nicht reden. Aber du kannst dir alles angucken. Es gibt von Michael Jackson alles online. Selbst, ich habe gesehen, selbst das Konzert, das ich mit ihm gesehen hatte, 1997 war ich ja in München im Olympiastadion. Kannst du dir komplett angucken auf YouTube.
Geil.
Es war einfach krass, wobei ich sagen muss, ich habe ja damals nichts erkannt. Ich habe auch gesehen, die Vorband war Tic-Tac-Toe. Kennst du die noch?
Hey, Mr. Wichtig, du machst irgendwas nicht richtig.
Ja, ja. Was für eine krasse
Mischung. Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle eingebildet. Arrogant fühlt sich auch noch interessant, Alter. Und warum?
Ja, die
nur für den Kick, für den Augenblick.
Keiner hat die damals gefeiert, weil die waren, glaube ich, mit ihrem...
David, wenn wir Freunde wären, wirst du so einen Scheiß gar nicht erzählen.
Ja.
Ich bin voll im Tic-Tac-Toe-Game.
Ja, du bist voll im... Ja.
Wie hießen die? Ricky?
Weiß ich nicht mehr. Keine, habe ich auch keine Ahnung. Aber Ricky ist einer der Namen gewesen. Und das kannst du dir angucken. Und du bekommst aber ganz viel Füllmaterial dazwischen. Wie so, als hätte jemand mehrere Steine aneinander geklebt, aber Zahnpasta dazwischen gepackt. Es hält gerade so, wenn überhaupt, weil es gerade getrocknet ist, aber es fühlt sich nie wie was an. Wie, also immer dann, wenn die Leute den Mund aufgemacht haben, wollte ich mich fast übergeben. Es war richtig, richtig, also richtig scheiße. Es war richtig scheiße. Und das ist vor allen Dingen für mich der vorher ja schon da saß und dachte, ich habe mir ein eigenes Video gemacht über die Entstehung von Moonwalker. Das geht 20 Minuten lang und ich habe das halt verknappt. Na, du kannst über allein die Entstehung dieses Films so viel erzählen, weil der ja auch gerade, der hatte ja so Ambitionen, in den Film zu gehen, hat geschauspielert und selbst bei seinen Musikvideos, wo er immer Regisseure engagiert hat, hat er ja eigentlich immer das letzte Wort gehabt. Der ist auf der einen Seite ein Tausendsasser gewesen, jemand, der auch bei allem involviert sein wollte, aber er war auch ein krasser Kontrollfreak, der nicht loslassen konnte. Und ich erzählte in meinem Moonwalker-Video zum Beispiel die Geschichte, dass ihm der Produzent des Videos hinterherreisen musste auf seine Tour nach Tokio, weil Michael Jackson, damals gab es ja das Internet noch nicht. Das heißt, die konnten nicht mal eben den aktuellen Rohschnitt des Films rüberschicken, sondern er wollte alles sichten. Also ist der mit der Filmkopie nach Tokio geflogen, damit er sich das auf seiner Tour angucken kann, ist zurückgeflogen und dann haben sie wieder weitergeschnitten. Und das ist eigentlich total spannend. Und es gibt hier eine Szene in diesem Film, eine einzige, bei der ich dachte, oh, hier fühlt es sich gerade an, als würde ich durch ein Schlüsselloch gucken und würde gerade den Michael Jackson sehen, den ich auch zum Beispiel aus dieser Moonwalker, aus dem Behind-the-Scenes-Material kenne. Da dreht er nämlich das Beat It-Video. Und hat so Street-Gang-Leute, aber so Tänzer rangeholt und erklärt denen so die Schritte und geht die Choreografie durch. Und da siehst du diesen Michael Jackson, der er tatsächlich auch gewesen ist. Das war ein Moment. Und ich dachte, ah, das Potenzial wäre also da gewesen. Ne? Und wer weiß, was Antoine Fuqua da noch gedreht hat, was vielleicht sogar auch funktioniert hätte. Aber das, was wir jetzt bekommen, ist die Zombie-Version dessen, was da ursprünglich mehr gedreht wurde. Und sie ist auch noch hardcore verwässert und beschönigt durch den Jackson Estate. Also das mag ein riesiger Erfolg werden und ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die dann sagen, boah geil, ich wollte mal einfach wieder Michael Jackson sehen. Jetzt bin ich ins Kino gegangen, um nicht Michael Jackson zu sehen, sondern halt eine bessere Deepfake-Variante davon und habe da auch noch Geld für ausgegeben. Und wenn die dann trotzdem damit Spaß hatten, dann ist es okay, aber als Biopic ist es seiner Person nicht mal annähernd angemessen. Also wenn ich mir überlege, was die bei Rocketman gemacht haben mit Elton John, wo verspielte Kameraperspektiven da waren. Und ich dachte so, warum bekomme ich das nicht für den größten Künstler unserer Zeit? Na, stattdessen wird mir sein künstlerischer Prozess, und das hier ist ja von Graham King, dem Producer von Bohemian Rhapsody, der ja da auch dasselbe schon zu verantworten hatte. Da gab es ja auch den Moment, wo sich Freddie Mercury hinsetzt und sagt so, jetzt schreibe ich mal Bohemian Rhapsody. Dann macht er so und zack ist das Lied fertig. Im nächsten Moment nehmen sie es dann schon auf. Und das passiert hier die ganze Zeit in diesem Film. Er kann plötzlich den Moonwalk, er hat plötzlich einen Handschuh an, plötzlich ist ein Musikvideo fertig. Und dann gibt es zwei Szenen im Film, wo mir dann der künstlerische Prozess so erklärt wird, dass er kurz mal Fernsehen geguckt hat. Und das war dann offenbar die Inspiration dafür. Das ist so ungelenk und plump erzählt. Genauso wie auch Teile der Symbolik, wenn er dann das Peter Pan Buch, das er die ganze Zeit durch die Gegend schleppt, wieder in der Hand hat. Wenn er sagt, so jetzt, ne, jetzt ziehe ich aus. Und dann schneiden sie auf das Buch und dann steht da Neverland. Und ich dachte so, boah, es ist wirklich, als würde man mich schubsen im Kino, damit ich es auch wirklich verstanden habe, was in dem Moment erzählt werden soll. Und das ist, es ist so Banane. Das ist unter den Music-Biopics, von denen es ja wirklich auch ein großes Gefälle gibt, ist es definitiv eins der schlechteren.
Bin ich bei dir? Ich denke, dazu haben wir jetzt auch genug gesagt an der Stelle.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und freuen uns, euch nochmal Frank vorzustellen. Der einfache Handytarif zum Downloaden. Sind wir mal ehrlich, wenn du in der Bahn bist, alle gucken auf ihr Handy und das ist ja nicht bloß ein schwarzer Bildschirm, da wird entweder telefoniert man schreibt, man ist online. Ja. Wir brauchen das online zu sein und je unkomplizierter, umso besser und einfacher als bei Frank wird es nicht. Weil du bist im Telekom-Netz, heißt natürlich 5G und die Tarife 20 GB Volumen 10 Euro, 45 GB 15 Euro. That's it. So einfach ist es. Mit einer eSIM bist du sofort online. Kannst jederzeit zu jedem Monat kündigen. Das heißt rein, raus, keine nervigen Mindestlaufzeiten. Mit PayPal, SEPA, Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Ey, klingt doch fast zu einfach, um schön zu sein. Mhm. Und wir machen es noch schöner. Ne? Mit Frank for Friends könnt ihr sogar einen Code generieren und sagst deinem besten Kumpel, in meinem Fall natürlich David, ey, David, nutzt meinen Code. Und er sagt, ja klar, nutze ich deinen Code. Also Code, nicht Code. Und dann kriegen wir jeder 5 GB on top für immer. Und wir haben, pass auf, wenn ihr das jetzt mit uns hier checkt, ihr findet natürlich auch nochmal den wichtigsten Link in den Shownotes, dann haben wir noch einen Code für euch und den hatten wir letztes Mal schon für euch. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil der Code ist Schwafel5. Schwafel als Wort, 5 als Ziffer. Ja. Aber technisch wurde das irgendwie, glaube ich, nur erkannt letztes Mal, wenn die Leute Schwaffel 5
mit Doppel-F
mit Doppel-F eingegeben haben. Weswegen das so, naja.
Naja, funktioniert
das? Es ist so komisch geklappt. Diesmal haben wir beide Codes für euch. Ah. Ihr könnt Schwaffel 5 verwenden oder Schwaffel 5.
Ich finde, Schwaffel 5 könnten wir einfach einführen. So. Ja, okay, alles jetzt
das wollen wir auch rausfinden. Was funktioniert besser? Schwaffel 5 oder Schwaffel 5? Okay, du, David, ist Team Schwaffel 5.
Ich bin Team Schwaffel 5.
Und Robert ist Team Schwafel 5, was und ihr auch immer verwendet. Wir wollen natürlich dann rausfinden, wer ist beliebter Podcast.
Ja. Und damit bekommt man dann 5 GB Datenvolumen.
Ja, kriegst du 5 GB extra obendrauf. Ey, nur für einen geilen Code eingeben.
Das ist ja easy.
So einfach ist es. So einfach bleibt es. Und deswegen, Frank, Leute, gebt euch Frank.
Ich würde deinen Code nehmen.
Ja?
Es ist ein Buchstabe weniger. Weniger Arbeit.
Weniger Arbeit, stimmt. Ja. Und wenn ihr so fett fingert und deswegen Doppel-F eingibt, auch kein Problem. Ja? Funktioniert.
Perfekt.
Läuft. Okay, viel Spaß bei euch mit Frank im Telekom-Netz 5G, alles drum und dran günstig und viel rumgesurft ist damit möglich.
Tschüss.
Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Wollen wir mal zur CinemaCon rübergehen?
Wir gehen zur CinemaCon.
Ich hätte jetzt zwar noch hier DTF St. Louis, kurz von mir, richtig gute Serie bei HBO Max, die deutlich überraschender ist, wo man erst denkt, das ist ein Murder Mystery und dann gehen da so viele ganz liebevolle, wirklich liebevolle, freundschaftliche und auch sexuell sehr offene Themen auf, dass ich die Serie empfehle. DTF St. Louis, das will ich nochmal ganz kurz gesagt haben. So, CinemaCon. Vergangene Woche fand in Las Vegas einmal mal die CinemaCon statt, da müsst ihr euch vorstellen, da kommen die großen Filmstudios zusammen und die ganzen Kinobetreiber, also die Ketten, die Kinoinhaber. Warum? Weil die Studios natürlich wollen, dass ihre Filme in den Kinos laufen und dass die dort möglichst viele Screens bekommen, also Leinwände, dass die dann zum Beispiel auch auf den größten Leinwänden wie IMAX laufen. Das wird ein Thema sein, wo wir dann auch gleich drüber sprechen und so schaut man sich quasi an, okay, was erwartet uns denn im nächsten Jahr, nächsten anderthalb Jahren, was immer dazu führt, dass die Studios auch immer Sizzle Reels, erste Trailer, Teaser, auch unfertiges Material da haben, um quasi den Kinobetreibern zu verkaufen. Guck mal, das müsst ihr unbedingt zeigen. Das gibt es auch in Deutschland jedes Jahr. In München zum Beispiel gibt es immer im Januar die größte Runde, aber auch in Köln und in anderen Orten. Aber das ist eben global. So, und das ist aber global gesehen das große Ding. Und deswegen sind bei der CinemaCon auch so ziemlich alle Stars, alle Regisseure, auch Steven Spielberg, das erste Mal dieses Jahr auf der Bühne, alle möglichen Leute für gewöhnlich dort, auch die Presse. Und vieles wird hinter verschlossenen Türen gezeigt, weswegen man dann quasi so ein bisschen rauslesen muss, was für Eindrücke es denn gab. Und da präsentiert dann quasi über, oh, ich glaube, 3 Tage ein Studio nach dem anderen. Also ob jetzt Studio Canal oder Sony oder Lionsgate oder Warner, Disney und so weiter und so fort, geht man da quasi einmal durch und da haben wir jetzt so einiges. Wie wollen wir es machen, David? Ich habe hier chronologisch mir alles Mögliche rausgeschrieben.
Also ich habe es nach Vertrieb, also nach Studio quasi.
Das ist ja quasi chronologisch, weil die immer in einer Session. Ich habe es wirklich von Anfang bis Ende. Aber
Montag war Sony dran, glaube ich, das sind die ersten gewesen.
Die allerersten sind Studio Canal, die sind noch vor Sony. Mhm. Da sei bloß mal kurz für euch gesagt, die haben Paddington 4 angekündigt. Da wird diesmal New York mit ein großes Thema sein für alle Paddington-Fans. Den dritten Teil mochte ich ja nicht mehr so, aber die ersten beiden sind super. David hat ja auch mal gesagt, dass er sich vor allem den zweiten, den viele lieben, irgendwann mal anschauen will. Vielleicht wird's dieses Weihnachten was. Danny Boyle hat kurz ein bisschen über Ink präsentiert Material, denn da geht es um Rupert Murdoch. Also es könnte interessant sein, weil das natürlich eine super spezielle Persona ist. Andrew Scott und Davids geliebte Olivia Colman machen Biopic über den schottischen Schauspieler Isaac Charlton und Taron Egerton. Von dem gab es irgendwie den ersten Trailer zu Everybody Wants to Fuck Me. Aber da weiß ich tatsächlich nicht mehr. Da habe ich nicht mehr Ausführliches gefunden. Das hat Studio Canal erzählt und dann kam eben Sony Pictures in die Präsentation rein.
Ja, die haben Spider-Man natürlich gezeigt. Da gab es jetzt den Trailer für sowieso ja schon online und die haben, glaube ich, noch eine Szene auch gezeigt. Ich habe ehrlich gesagt mir nicht durchgelesen, was darin konkret gezeigt wurde, weil es gab auf jeden Fall ein paar Filme, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die so richtig durch die Decke gegangen sind, wo die Leute zum Teil überrascht waren. Das kann ich dann ja zum Teil nochmal ansprechen. Aber der gehörte jetzt nicht zu denen, die einmal so rumgereicht wurden.
Ja, also bei Brand New Day, ich kann es kurz sagen, ist eine Szene, in der du quasi Peter Parker, Tom Holland sagt, ist der traurigste, erwachsenste Film. Klar, die müssen ja auch Promo machen. Mhm. Aber du siehst, wer durch die Straßen läuft und bei Ned, den kennen wir ja als besten Kumpel, auf einer Homeparty landet. Und der ist auch ein riesen Spider-Man-Fan nach wie vor, hat auch so Spider-Tracker und will natürlich herausfinden, das Problem von Peter Parker ist, seine besten Freunde wissen nicht mehr von seinem Geheimnis. Und wir sehen auch MJ, die sich beschwert, dass sie keine Lust hat, in so einer seelenlosen Firma zu arbeiten. Also im Grunde, die Szene zeigte so diese Diskrepanz. Die besten Freunde, die einen selbst nicht wiedererkennen und diese Traurigkeit, die daraus resultiert. Ja.
Ja, es wurde ein Bloodborne-Film angekündigt in Kooperation mit PlayStation Productions. Ich habe erst gedacht, so geil, jetzt wo wir ja einen Elden Ring-Film bekommen, kommt dann auch zu einem meiner anderen Lieblingsspiele, nämlich Bloodborne was, in Verbindung mit, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Jacksepticeye, das ist einer der größten Gaming-YouTuber aus den USA. Da haben ganz viele gesagt, so, was soll das denn? Nun muss man sagen, der ist nur als Produzent und damit wahrscheinlich auch als Finanzier mit involviert und da war ich ein bisschen enttäuscht, denn ich dachte erst, es wird ein Realfilm, aber es wird ein R-rated animated Movie werden. Das fand ich ganz interessant. Es wurde der Titel für Jumanji 3 angekündigt, das heißt jetzt Jumanji Open World. Ich will nichts weiter dazu sagen, aber wie ich es gelesen habe, sind jetzt die Kinder, die im zweiten Teil ja noch nicht so prominent waren, die sind jetzt mehr involviert, glaube ich. Aber ehrlich gesagt interessiert mich das so gar nicht.
Da war so ein bisschen Shit-Talk auf der Bühne auf jeden Fall. Ja. Godzilla Minus One.
War das bei Sony mit drin?
Ich habe es hier noch mit drin stehen. Das könnte Sony sein, aber ich kann auch zu was anderem rübergehen. Auf jeden Fall Sony ist Zack Greger. Resident Evil, erster Trailer wurde gezeigt zum Franchise-Reboot. Die haben auch ein bisschen beschrieben. Ne? Soll ich beschreiben, was ist?
Weil beschreib der gerne, ist ja aber ich raus. Kann vielleicht mal davor sagen, das war eins der Highlights.
Du siehst Austin Abrams, der irgendwie Probleme, also Schauspieler, der Probleme mit seinem Auto hat und bei einer Hütte landet, in so einer vernebelten Ecke, dort anklopft, ängstlich ist, offenbar telefoniert mit seiner Geliebten oder mit seiner Freundin auf der anderen Seite und sagt, dass sie sich, weil er sich der Situation anscheinend bewusst ist, weil überall so Blutspuren sind, irgendwas kriecht rum, vor Angst auch sagt, dass sie sich vielleicht nicht wiedersehen werden. Das ist so die Stimmung aus dem Trailer, was ich gelesen habe. Soll sehr gut aussehen, das erste Material.
Ja, die Leute waren fasziniert. Also es wirkt wie, also und das hat Zack Greger auf der Bühne nochmal gesagt, man soll jetzt bitte nicht erwarten, dass das mit den Resident Evil Filmen, aber auch mit den Spielen zu tun hat. Es geht darum, den Vibe einzufangen. Ehrlich gesagt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, weil ich denke auf der einen Seite, ja, finde ich eine gute Idee, weil sich davon zu lösen, von diesem engen Korsett, das hat ja auch der Spielereihe selbst auch gut getan mit dem, war es der 7. Teil, der das so krass umgeworfen hat und in die Ego-Perspektive gepackt hat, der hat ja dann gezeigt, dass es auch vollkommen fein ist, Geschichten zu erzählen, die nicht mit der Umbrella Corporation zu tun hat, erstmal auf der Oberfläche. Und ich glaube, das ist sein Ansatz. Auf der anderen Seite denke ich mir dann so, naja, was ist denn der Vibe? Der Vibe ist dann Zombie und Zombie-Filmchen gibt es wie Sand am Meer, aber Zack Greger traue ich das wirklich zu. Und die Leute haben das auch so beschrieben, dass es sich wie Horror anfühlt. Also es ist keine Witznummer. Das hatte ich erst angenommen, denn ich war der Ansicht, weil sie hatten relativ schnell Paul Walter Hauser gecastet und ich dachte, der wird die Hauptrolle spielen, aber es ist Austin Abrams, der in Weapons diesen Drogenjunkie gespielt hat. Und wer weiß, was da dann jetzt drin vorkommt, aber ich freue mich immens auf den ersten Trailer.
Und das dauert auch nicht so lange, den kriegen wir noch im Herbst, glaube ich, den Film, ne? Den kriegen wir dieses Jahr.
Und da müsste jetzt eigentlich dann demnächst auch der Trailer droppen, also das wird jetzt, spätestens im Mai würde ich vermuten, sollte der kommen.
Ja, das werden jetzt wahrscheinlich größere Kinostarts wie Mandalorian und Grogu, ne, wo da die Zielgruppe ist, oder bei Der Teufel trägt Prada 2, wenn man da wiederum eine Zielgruppe vermutet, die gut matcht, da wird einiges bei rauskommen. Es gab ein Sizzle Reel zu Beyond the Spider-Verse. Es hat so ein bisschen gezeigt, dass Miles Morales, also die Animations-Spider-Man-Filme, wo der letztes Jahr auch einen Oscar gekriegt hat, in einer alternativen Dimension gefangen ist und trifft auch auf sich selbst dabei. Und die beiden haben dann auch so ein Battle miteinander. Das ist dann quasi, soll der emotionalste der Trilogie sein. Natürlich, sie verkauft es auf der Bühne. Da gab es erstes Material noch zu sehen und es wurde auch der neue Insidious-Film vorgestellt. Da gab es auch die Tage den Trailer, den haben sie da so am gleichen Tag gedroppt. Out of the Further. Diesmal eine Mutter mit ihrer Tochter, Elternhaus, die sie der Tochter großzieht und die Tochter kann ins Totenreich, das ist ja immer so die Ebene bei Insidious, aber kann eben Tote von dort in die Realität bringen. Ja. Und das bedeutet, man kehrt diese Idee um.
Aha. Ich kann es nicht mehr sehen. Also in Cities gilt ja noch.
Mir geht's auch so.
Ja, ja. Social Reckoning wurde gezeigt. Das ist Jeremy Allen White, wurde wohl als Mark Zuckerberg.
Jeremy Strong.
Jeremy Strong, Entschuldigung. Jeremy Strong spielt ja Mark Zuckerberg dieses Mal. Und was man gehört hat, ist, dass er ganz anders wohl wirkt, als das Jesse Eisenberg noch in The Social Network gespielt hat. Der hat es, ne, so wie Jesse Eisenberg ja auch ist, so sehr introvertiert. Ich konnte aus den Beschreibungen nicht rauslesen, was macht Jeremy Strong anders, aber ich habe mehrfach gelesen, dass es wohl sehr anders wirken soll und dass er seine eigene Interpretation von Mark Zuckerberg spielen wird.
Na, Jeremy Strong spielt ja oft auch so gesetzt, so zuhörend, ein bisschen zurück und dann so verarbeitend und dann wieder Sachen nach draußen. Und ich finde, das passt am besten auch zu Mark Zuckerberg, wie man ihn so erlebt in Hearings und eher doch ein bisschen gesetzter als das, was Jesse Eisenberg damals gezeigt hat. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Godzilla Minus Zero habe ich hier auf der Liste. Es könnte Sony sein, bin aber nicht ganz sicher. Was auf jeden Fall klar wird, die Geschichte wird direkt weitererzählt von der Shikishima-Familie. Wir hatten das ja im ersten Teil, dieser Mann, der auf der Insel quasi flieht und dann dieses große Trauma mit sich trägt und auch im Konflikt mit seiner Frau war das, glaube ich, ne, die ihm auch vorwirft, nicht den Tod gestorben zu sein, den man im Angesicht des Monster und des Zweiten Weltkrieges hätte sterben müssen. Wir sehen jetzt dann hier einen deutlich größeren Godzilla, weil im ersten Trailer, der auch noch nicht offiziell raus, als sieht man ihn am Ende auf die Freiheitsstatue zulaufen und sieht dem in Kontrast zur Freiheitsstatue und ist jetzt irgendwie doppelt oder dreimal so groß.
Es gab so einen Namensteaser, der ist schon veröffentlicht worden. Also es gibt schon diese Szene online zu sehen, wo man sieht, dass Godzilla an der Freiheitsstatue vorbeiläuft.
Okay, aber ich würde vermuten, weniger Material. Hast du noch was zu Sony direkt?
Nee, damit war es dann im Grunde damit auch. Ich glaube, als nächstes war tatsächlich Warner Brothers dran.
Genau, ich habe noch ganz kurz was Kleines zwischen, weil wenn sowas kleine Studios wie Neon präsentiert, dann ist das jetzt nicht die ganz große Bühne. Aber eine Sache fand ich interessant. A Place in Hell könnte spannend sein. Michelle Williams, Daisy Edgar Jones, Andrew Scott und Danny Houston spielen eine Geschichte rund um eine schwangere Strafverteidigerin, die einen sehr heiklen Fall an eine junge Anwältin abgibt. Und die sagt ihr quasi mehr oder weniger, ey, der Fall ist mir so wichtig, verbox nicht. Und diese junge Anwältin sagt, ey, ich werde dir deinen Job, deine Karriere und dein Leben zur Hölle machen. Also nach dem Motto, wenn du hier raus bist, kommst du auch nie wieder zurück. Und dann entbrennt zwischen diesen beiden wohl so ein extrem krasser Machtkampf auch auf so einer juristischen Ebene. Das las sich sehr intens. Und vom Titel her, A Place in Hell, können wir uns vielleicht mal merken, Neon könnte ein kleineres, aber feines Ding die Nummer werden. Und ja, dann haben wir hier Warner auf der Liste. Die haben, wie wir zur Produktion kommen, Clockwork angekündigt, neues Independent-Label, angelehnt an Stanley Kubricks Clockwork Orange. Und da werden so Filme reingepackt, die, sage ich mal, nicht so diese Blockbuster-Größenordnung haben. Bei Universal gibt's da zum Beispiel Focus Features oder Fox Searchlight, bei Disney zum Vergleich. Und hier der erste Film von Clockwork wird der neue Sean Baker-Film sein, Ti Amo. Der wird unter diesem Label als erstes erscheinen.
Ja, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also ich habe da auch kritische Stimmen online zugelesen, weil ich mich auch gefragt habe, was soll das? Also das ist doch dann eigentlich nur so, wir schieben das nach außen. Sie haben in der Ankündigung auch gesagt, sie wollen da neue Strategien ausprobieren, so virale Strategien. Es klingt so ein bisschen so, als hätten sie rübergeguckt zu Neon und A24, die ja gut, also weil die ja nicht so viel Geld haben, haben die sich ja dann irgendwann darauf zu konzentriert, okay, wir plakatieren jetzt nicht die Wände, wir machen einfach Marketing-Stunts. Und diese Stunts sind zum Teil gelungen, so wie bei Longlegs zum Beispiel, wo man gemerkt hat, da hat die Werbekampagne einfach gut gezündet. Oder auch bei Marty Supreme haben die jetzt ja viel gemacht. Und ich bin da immer so unsicher, so eine virale Hits zu rekreieren, ist halt nicht einfach. Das hat auch viel mit Zeitgeist zu tun. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass da zu viel Wert drauf gelegt wird, weil das in der Pressemeldung mit zu erwähnen, das nimmt dann so viel Platz von den eigentlichen Filmen weg. Aber ich will jetzt gar nicht zu kritisch sein. Ich freue mich natürlich auch, dass Sean Baker was Neues macht, weil der macht immer geiles Zeug. Der hat bisher noch nicht wirklich was Schlechtes abgeliefert. Ey, mein Highlight war, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich konnte es mir bildlich vorstellen, sämtliche Beschreibungen, die ich von Digger gehört habe, dem neuen Film von Alejandro Iñárritu, das klingt so cool. Also alle sagen, dass Tom Cruise, der hier so einen alternen, ein bisschen dicklichen Mann spielt, das erinnert wohl wieder sehr an das, was er auch in, na, wie hieß
Tropic
der?
Thunder.
Tropic Thunder gemacht hat und dass das vielleicht seine Oscar-Eintrittskarte sein könnte, weil er hier auch endlich mal wieder spielen muss und das auch tut. Der Trailer soll wohl auch sehr witzig sein. Er spielt dieses Digger, bezieht sich darauf, der ist wohl so ein Ölmagnat. Also auf jeden Fall einer der oder der mächtigste und reichste Mann der Welt, der, ich glaube, bei einer dieser Bohrungen passiert dann irgendeine Katastrophe. Ich glaube, es hat mit einer Bombe zu tun. Und das löst dann irgendwie eine Katastrophe aus.
Ich würde dich kurz einmal abholen an der Stelle, nachdem, was ich gelesen habe. Ich glaube, er heißt Digger Rockwell, auch, das ist sein Name. Und er ist Milliardär und es kommt zu einem Methanleck.
Ah.
Und dieses Methanleck sorgt aber dafür, dass Millionen Menschen an ihrem Wohnort bedroht werden und vielleicht auch umgesiedelt werden müssen. Auf jeden Fall wird ihr Leben bedroht dadurch oder ihr bisheriges Leben und deswegen will er irgendwie Wiedergutmachung. John Goodman spielt auch den Präsidenten der USA, Sandra Hüller mit dabei, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed. Und dieser Mann will halt irgendwie die Kacke, die er zum Dampfen gebracht hat, wieder richtig machen. Soll halt wahnsinnig cool werden, aber vor allem soll es auch eine wilde Komödie sein. Und Iñárritu ist jetzt noch nicht so für Komödie bekannt. Tom Cruise kann das und hat da auch richtig Bock drauf, sagt er. War natürlich selbst wieder auf der Veranstaltung, ne? Er ist ja nun der Kinomann, der sich bei jedem Kinobetreiber selbst bedankt hat, auch auf der Bühne gerufen, ey, dieses Jahr sind wir schon 23% vorne im Vergleich zum Vorjahr an den Einspielergebnissen. Da geht natürlich mehr. Wir wissen aber auch, dass letztes Jahr sehr katastrophal war bis zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Digger kann auf jeden Fall eine richtig gute Nummer werden. Haben einfach viele große Regisseure. Ich meine, wir kommen dieses Jahr einen neuen Villeneuve-Film, einen neuen Nolan-Film, einen neuen Spielberg-Film, einen neuen Iñárritu-Film und so weiter und so fort.
Dieses
Jahr geht echt einiges. Schauen wir mal. Die ersten 7 Minuten, wolltest du noch was dazu sagen? Oder?
Nö, ich freue mich darauf.
Die ersten 7 Minuten von Dune 3 wurden gezeigt und ich habe so ein paar, also einige Leute haben geschrieben, es fühlt sich an wie die Eröffnungsszene von Soldat James Ryan mit Lasern. Dass das so ein bisschen in diese Richtung gehen soll.
Ich glaube, die haben auch ein Timeframe. Ne? Ich glaube, es spielt 17 Jahre nach dem zweiten Teil. Also ein ganz schöner Zeitsprung, der da vorgelegt wird.
Mehr gab es aber dazu tatsächlich nicht zu sagen. Da haben sie sich jetzt keine großen, also zu auch diese ganze DC-Ebene. Ne? Es wurde gesagt, Superman 2 wird jetzt diese Woche, in der wir jetzt auch aufnehmen, geht an den Start. Ein bisschen was zu Supergirl wurde gezeigt. Jason Momoa war da, meint es einfach geil, Lobo zu spielen. Man hat ihn dann gefragt, wie wär's denn, wenn Lobo auf Aquaman trifft? Er meinte so, ey, die würden sich wahrscheinlich verstehen und ein paar 100 Bier zusammen trinken. Millie Alcock meinte, ey, diese Figur, die hat aus ihr sowas ganz, also das ist irgendwie so, also eigentlich nur so bla, ganz viel PR-Talk rund um DC.
Es gab
auch Clayface-Teasers.
Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Clayface war, würde ich sagen, ist der dritte Film, bei dem ich total begeistert mittlerweile bin. Und da hat sich bei mir auch tatsächlich ein bisschen was gewandelt, weil die es gesehen haben, da von Clayface wurde der Trailer gezeigt und das soll wohl richtig toll aussehen. Also sie reden davon, dass man sich das nicht vorstellen könnte, weil es ist ein DC-Film, es ist eine Comicfigur, aber das ist ein Horrorfilm. Ist ja auch von einem Horrorregisseur gemacht und das soll so richtig in Richtung Body-Horror gehen. Also es wurden Szenen beschrieben, wo Clayface, also der Typ, der den spielt, der soll wohl dastehen und zieht sich dann das Gesicht so richtig vom Kopf, so weil das so wie Knete zerfließen würde. Und es geht dann so richtig in diese Body-Horror-Richtung, was einfach echt cool sein soll und richtig gruselig, richtig eklig. Und ich dachte so, also das als Horrorfilm, das ist irgendwie geil. James Watkins hat den ja gemacht. Der hat Speak No Evil, dieses Remake auch gemacht, was ich jetzt nicht so geil fand. Aber ein bisschen hat der auch auf jeden Fall, ne, die Frau in Schwarz, Eden Lake. Er hat ein bisschen Ahnung von Horror, muss man sagen. Ey, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen gespannt drauf, muss ich sagen, auf Clayface.
Okay, das könnte dann auch eine schöne Überraschungsnummer werden.
Mhm.
Bradley Cooper, wir haben ja beide den Is This Thing On Film extrem gemocht, macht als nächstes das Oceans Prequel von Margot Robbie, also das Margot Robbie produziert. Er wird das Drehbuch mitschreiben, inszenieren und mitspielen. Und wisst ihr noch, in den Oceans-Filmen gibt es doch diese krass einflussreichen und extrem talentierten Eltern von Danny Ocean. Nee, nicht von Danny Ocean, von der Figur von Matt Damon, ne? Das sind doch die so viel zu sagen haben. Nee, Danny Oceans Eltern. Nee, es geht um Danny Oceans Eltern, die selber schon Trickbetrüger waren. Und die werden jetzt quasi erzählt. Spielt während Monaco im Jahr 1962, während der Formel 1 Grand Prix dort ist.
Mhm.
Ja, das wird Bradley Coopers nächstes Ding. Finde ich nicht uninteressant, weil eigentlich, wenn der Regie macht, kommt dabei ja was zustande. Schauen wir mal, ob der das nochmal irgendwie so diesen Vibe herausbekommt. Aber 60er Jahre und heißt keine uninteressante Kombination, auch wenn man jetzt mit der Reihe nicht so viel anfangen kann. Und noch ganz kurz, Zauberhafte Schwestern 2 hat Warner gezeigt, Nicole Kidman und Sandra Bullock kommen zurück, haben so ein bisschen einen Talk gemacht. Zauberhafte Schwestern 2.
Ich habe noch ein bisschen was. Zach Cracker hat noch 2 Sachen angekündigt. Der macht als nächstes einen Science-Fiction-Film namens The Flood. Außerdem wird es ein Weapons-Spin-Off namens Gladys geben. Das ist jetzt keine neue Info, aber da ist das Ganze ein bisschen konkretisiert worden. Beides kommt 2028. Gladys produziert da nur, The Flood dreht da selbst. Dann war eine tatsächlich der größeren News letzte Woche, die so nicht, glaube ich, nicht so richtig in Verbindung mit der CinemaCon gebracht wurde, aber da passiert es. The Lord of the Rings, also Herr der Ringe, The Hunt for Gollum. Das ist ja dieser neue Film, den, na, wer inszeniert?
Andy Serkis.
Genau. Und da spielt ja eine ganze Riege von Leuten mit, wie Elijah Wood zum Beispiel, der wieder als Frodo auftritt. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, Aragorn, wer wird den denn spielen? Ich weiß nicht, ob du ein bisschen mehr drin bist, ich glaube aber auch nicht.
Christian Grey genau. Ist der neue.
Jamie Dornan wird den spielen, was ich ehrlich gesagt gar keine schlechte Wahl finde, weil der macht das ziemlich gut in einigen Filmen. Der spielt, hat ja in diesem Belfast zum Beispiel mitgespielt.
Da finde ich ihn super. Ich liebe es, wie er, wie heißt dieser, Everlasting Love, als er da Everlasting Love performt, ist ja eine meiner Lieblingsszenen der letzten Jahre.
Ja.
In Belfast auf der Bühne in Schwarz-Weiß.
Ich habe
den getroffen. Auch super netter
ja?
Dude. Für 50 Shades of Grey 2.
Ja. Gut, schönes Treffen dann gewesen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum Viggo Mortensen raus ist. Das habe ich nirgendwo so richtig nachlesen können, warum er.
Der sagt schon seit 10, 15 Jahren, dass er das nicht nochmal macht. Der sagt das schon lange. Ja, der ist doch so ein Method-Actor, der da voll rein will in diese Rollen. Und ich glaube, der sieht jetzt einfach mit seinem Alter diese Figur da nicht mehr so. Also der sagt schon immer, dass der gerne den Staffelstab weitergeben möchte.
Ah, okay. Alles klar.
Ja.
Gut, ja, das wäre es im Grunde gewesen. Wobei eine Sache, die kam dann jetzt die Tage noch auf, denn bei Warner Brothers wurde auch der Trailer gezeigt für Evil Dead Burn. Der ist jetzt mittlerweile online. Es ist eigentlich kein echter Trailer, sondern also es ist so eine längere Szene, die aber nicht uninteressant ist, weil sie an Stück gedreht ist. Also so eine Plansequenz quasi. Es geht in Evil Dead Burn wohl um eine Familie. Da ist, glaube ich, ne, ein Familienmitglied ist verstorben und eigentlich liegen alle in Trauer. Und das Perfide, was dieser Film jetzt macht, ist, dass er diese trauernde Familie dann auch noch weiter zerstören und zerreißen wird. Das haben viele vorher schon vermutet, dass das der Plot sein könnte. Soll wohl ziemlich toll aussehen. Also der Trailer, der zeigt nicht viel. Ich bin gespannt auf, wenn ein echter Trailer kommt, der dann auch mehr Szenen zeigt. Das soll ja im Juli soll der Film schon starten. Deswegen wird es jetzt langsam Zeit, dass da mehr zu Evil Dead Burn kommt. Während die ja schon an Evil Dead Wrath schreiben, der wurde jetzt übrigens verschoben. Da hieß es erst, der soll nächstes Jahr kommen. Also der nächste Teil, der jetzt schon produziert wird, der wird auf 2028 verschoben. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ich will jetzt nicht jedes Jahr einen Evil Dead um den Latz geknallt zu bekommen, weil ehrlich gesagt hat sich ja die Mumie schon wie ein weiterer Evil Dead angefühlt. Aber ja, da habe ich lange drauf gewartet, war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es kein echter Trailer ist, sondern nur diese Szene, aber die hat zumindest Lust auf mehr gemacht.
Ja, weil es auch gleich wieder dieser Psychoterror ist und auch dahinter siehst du so einen schwebenden Dude, den fand ich auch echt unangenehm.
Ja, ja, die können ja schweben, die Deadites.
Ja. So, da weißt du wieder mehr als ich. So, Universal hat sich gegönnt in CinemaCon, auf der CinemaCon erstmal Snoop Dogg als Opener. Der hat dann Donna Langley, die Chefin, auf die Bühne geholt, aber erstmal selbst drüber gesprochen, weil die, wusste ich nicht, dass Snoop Dogg ein Biopic bekommt.
Ja, das haben sie jetzt auch erst angekündigt.
Okay, ich dachte, es wirkte so von der Schreibe, die ich gelesen habe, als wäre das nicht das ganz neue Thema.
Doch.
Ja, also wird ein Snoop Dogg Biopic kommen. Ich habe jetzt nicht den Darsteller entfallen, der ihn spielen wird, ist aber auch schon bekannt. Aber letztendlich haben sie das als Vehikel genommen. Snoop Dogg hat ein bisschen performt.
Jonathan Davis. Und zwar nicht der Frontmann von der Band Korn, sondern Jonathan Davis wird in dem Fall mit 2 S hinten geschrieben. Ich habe noch nie von dem Typen gehört, aber ja, das ist der Darsteller.
Und Donna Langley, die inzwischen ja, glaube ich, auch Aufsichtsrat und für Fernsehen und bei NBC Universal für viel mehr auch noch verantwortlich ist, da haben dann noch die Outlets geschrieben, dass sie das hoch anrechnen, dass sie immer noch da kommt, obwohl sie es nicht mehr nötig hätte. Und dann sind sie halt durchs Universal Line-Up gegangen und das ist schon ziemlich brutal. Also eine der ersten Sachen war neues Material von The Odyssey. Ich hatte auch vor The Whole Bloody Affair was gesehen, wo ich dachte, hey, das kannte ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, oder vielleicht habe ich mich auch nur geirrt, aber gab es schon dieses Bild bisher, wie sie im trojanischen Pferd sitzen und dann wird von oben ein Schwert durchgesteckt und durchdringt auch einen Soldaten. Das war kein neues Bild. Gab's das schon?
Das ist dieser längere Teaser gewesen, der letztes Jahr schon gezeigt wurde bei einigen Vorstellungen und nichts mit dem Trailer zu tun hatte. Wir haben ja nur die verkürzte Version als Trailer bekommen, aber es gab diesen dreiminütigen, vierminütigen Prolog, da war das schon zu sehen. Und das ist jetzt,
glaube ich. Ich war halt schon einfach ein Jahr lang in keiner regulären Vorstellung mehr, glaube ich. Ich wäre immer Pressevorführung oder Premieren, deswegen. Jetzt haben sie neues Material gezeigt, da siehst du zum Beispiel auch, wie das trojanische Pferd noch im Meer, vom Meer quasi anscheinend hochgeschoben wird und wie da drin die Männer ums Überleben kämpfen, nicht zu ertrinken. Mhm. Soll wohl super eindrucksvoll sein, hoch atmosphärisch und hast du noch was dazu?
Nee, das war's. Also die Leute waren, ich glaube, genau von diesem Fakt so ein bisschen schockiert, weil ich glaube, was sich viele erwarten, ist so ein Fantasy-Epos, aber es sieht gerade so aus, als wäre das fast so wie so ein Survival-Thriller dann in den Momenten und könnte dann ja auch später so werden, weil eigentlich ist diese Heimreise von Odysseus und seinen Männern ja eigentlich nichts anderes als Survival, vorbei an allerlei Gefahren. Man sah wohl in dem Material auch den Zyklopen und auch das soll wohl, da gibt es wohl eine recht brutale Sequenz. Also das ist kein Film für die Familie, die da reingeht und sagt so, oh, endlich mal ein Fantasy-Abenteuer. Das scheint genau dieser Stempel zu sein, so harte Fantasy habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen und ich kann noch nicht sagen, wie ich es finde, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich abstößt. Ich bin eher noch mehr interessiert jetzt.
Finde ich fein. David, dann für dich noch eine Sexkomödie
mit
Universal vorgestellt. One Night Only mit Colin Turner und Monica Barbaro. Mhm. Die wollen nämlich Sex haben und die leben in einer Gesellschaft, wo es nur ein, das ist wie die Purge als Sexversion. Anscheinend gibt es eine Nacht im Jahr, in der vorehelicher Sex erlaubt ist und da geht dann irgendwie alles drunter und drüber.
Oh, also, klingt ja klasse.
Ja, du kannst über Robert Eggers und Werewolf reden, wenn du willst. Da bist du doch bestimmt drin.
Ja, ist auch wieder so ein Film, der in meiner persönlichen, in meinem Ranking nach oben gewandert ist, weil das Werwolf-Material soll wohl auch fantastisch aussehen. Also man hat wohl eine Szene gesehen, wo Aaron Taylor Johnson nackt ist. Das heißt, ich gehe mit Carly auf keinen Fall in diesen Film rein. Und diese Transformation zum Werwolf soll wohl echt krass und hart sein. Das soll wohl ein richtig harter, düsterer, gruseliger Horrorfilm sein. Also so ein bisschen so in der Tradition dessen, was er bisher gemacht hat. Also so geerdete Filme über eine Zeit, die man in seinen Filmen immer nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Es klingt dann doch viel besser, als ich es gedacht habe, weil ich so ein bisschen nach Nosferatu, den ich gut fand, aber jetzt nicht spektakulär, dachte, der macht mir gerade in so einer Geschwindigkeit Filme, die auch immer ähnlich sind. Ich weiß nicht, ob sich das dann immer mehr abbaut, aber hier bin ich tatsächlich mehr angetan wieder von dem, was ich gehört hatte. Klingt sehr gut.
Robert Eggers hatte auch noch auf der Bühne gesagt, dass es ihn total beängstigt, dieser Gedanke, einen zeitgenössischen Film, wenn er den jemals machen würde, weil das für ihn der größte Grusel wäre, ein Handy abzufilmen. Das würde er in seinen Film niemals kommen, weswegen es immer so ein bisschen historisch bleiben wird bei ihm.
Ja.
Dann Michael B. Jordan macht als nächstes und spielt auch mit die Neuauflage der Thomas Crown-Affäre. Wusste ich tatsächlich nicht.
Soll auch gut das, ausgesehen haben, habe ich gehört.
Ja, das ist so dieses typische, hier guckt mal 3 Minuten, alle klatschen und dann geht man wieder. So, da gibt's dann auch noch nicht so viel darüber. Zu Masters of the Universe gab's neues Material. Ich muss sagen, mich interessiert's nicht so, weil der Trailer sah so komisch aus. Also das war, weiß ich nicht, da bin ich so ein bisschen raus. Und dann war's das auch schon bei Universal.
Also sie hatten dieses Fokker in Law, also den...
Ach so, der kam jetzt ja selber, der Trailer parallel raus.
Genau, der Trailer kam noch und dann haben sie noch Minions and Monsters, glaube ich, eine erste Szene gezeigt und Disclosure Day. Aber da haben wir jetzt ja, glaube ich, auch den 48. Trailer mittlerweile schon bekommen. Ich gucke die mittlerweile alle nicht mehr, weil ich mir denke, Steven Spielberg wird schon wissen, was er macht. Da muss ich mir jetzt nicht den zigsten Trailer auch noch anschauen.
Ja, da hat er quasi auf der Bühne nochmal viel über Außerirdische, so einen Talk mit Coleman Domingo geredet, seine Faszination. Und dass jetzt aber irgendwie auch bald neue Aktenveröffentlichungen anstehen, die, und das meinte er bei seinem Film, dass der deutlich, und das fand ich ganz interessant, an realeren Fakten dran ist, als es einem wahrscheinlich lieb ist, wenn man den Film guckt.
Werbung.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und freuen uns, euch nochmal Frank vorzustellen. Der einfache Handytarif zum Downloaden. Sind wir mal ehrlich, wenn du in der Bahn bist, alle gucken auf ihr Handy und das ist ja nicht bloß ein schwarzer Bildschirm, David. Entweder telefoniert man schreibt, man ist online.
Ja.
Wir brauchen das, online zu sein. Und je unkomplizierter, umso besser und einfacher als bei Frank wird es nicht. Weil du bist im Telekom-Netz, heißt natürlich 5G. Und die Tarife, 20 GB Volumen, 10 Euro. 45 GB, 15 Euro. That's it. So einfach ist es. Mit einer eSIM bist du sofort online. Kannst jederzeit zu jedem Monat kündigen. Das heißt rein, raus, keine nervigen Mindestlaufzeiten. Mit PayPal, SEPA, Apple Pay oder Google Pay bezahlt. Ey, klingt doch fast zu einfach, um schön zu sein. Mhm. Und wir machen es noch schöner. Ne? Mit Frank for Friends könnt ihr sogar einen Code generieren und sagst deinem besten Kumpel, in meinem Fall natürlich David, ey, David, nutzt meinen Code. Und er sagt, ja klar, nutze ich deinen Code. Also Code, nicht Code. Und dann kriegen wir jeder 5 GB on top für immer. Und wir haben, pass auf, wenn ihr das jetzt mit uns hier checkt, ihr findet natürlich auch nochmal den wichtigsten Link in den Shownotes, dann haben wir noch einen Code für euch und den hatten wir letztes Mal schon für euch. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil der Code ist Schwafel5. Hä? Schwafel als Wort, 5 als Ziffer. Ja. Aber technisch wurde das irgendwie, glaube ich, nur erkannt letztes Mal, wenn die Leute Schwafel5
mit Doppel-F
eingegeben haben. Weswegen das so, naja.
Naja, funktioniert.
Es ist so komisch geklappt. Diesmal haben wir beide Codes für euch. Ah. Ihr könnt Schwafel5 verwenden oder Schwafel5.
Ich finde, Schwafel5 könnten wir einfach einführen. So. Ja, okay, alles jetzt
das wollen wir auch rausfinden. Was funktioniert besser? Schwafel5 oder Schwafel5? Okay, du, David, ist Team Schwafel5.
Ich bin Team Schwafel5.
Und Robert ist Team Schwafel5, was ihr auch immer verwendet. Wir wollen natürlich dann rausfinden, wer ist beliebter Podcast.
Ja. Und damit bekommt man dann 5 GB Datenvolumen.
Ja, kriegst du 5 GB extra obendrauf. Ey, nur für einen geilen Code eingeben.
Das ist ja easy.
So einfach ist es. So einfach bleibt es. Und deswegen, Frank, Leute, gebt euch Frank.
Ich würde deinen Code nehmen.
Ja?
Es ist ein Buchstabe weniger. Weniger Arbeit.
Weniger Arbeit, stimmt. Ja. Und wenn ihr so fett fingert und deswegen Doppel-F eingibt, auch kein Problem. Ja? Funktioniert.
Perfekt.
Läuft. Okay, viel Spaß bei euch mit Frank im Telekom-Netz 5G, alles drum und dran günstig und viel rumgesurft ist damit möglich.
Tschüss.
Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Dann hat Amazon MGM präsentiert, haben ein bisschen über das Bondcasting gesprochen, dass für eine große Verantwortung das sei, man sei gerade mittendrin. Also am Ende haben sie nichts darüber gesagt. Neues Footage zur nächsten Colleen Hoover-Verfilmung Verity mit Anne Hathaway und Dakota Johnson geht um eine Autorin, die angeheuert wird, um das Skript von einer Frau, die einen Unfall hatte, zu vollenden und die im Rollstuhl sitzt. Und ihr Mann benimmt sich auch schon komisch. Und während die so ein bisschen recherchiert, stößt die auf Familiengeheimnisse. Gut, kannst du machen. Weiß ich nicht, mal gucken. Anne Hathaway mag ich, mal gucken. Dann gehört in die Kategorie dein Highlander, ne? Das ist Amazon MGM, wenn ich mich nicht irre.
Highlander sah wohl auch super aus. Also Russell Crowe spielt ja Ramirez, im Original gespielt von Sean Connery. Henry Cavill spielt Connor McLeod. Jimon Hunsu ist mal wieder dabei. Dave Bautista spielt Kurgan, den bösen Fiesling. Und es soll laut den Beschreibungen exakt das passiert sein, was ich mir immer gewünscht habe. Das sieht nicht nur so aus wie die letzten Filme von Chad Stahelski und das muss man ja sagen, gerade Teil 3 und 4 von John Wick waren irrsinnig hübsch. Also wie die da mit dem Color Coding spielen, wie das ausgeleuchtet ist. Das sind richtig kleine Gemälde, die da erstellt haben. So soll der aussehen und dann kommen die Kämpfe, davon hat man wohl auch schon was gezeigt, obwohl der gerade noch gedreht wird. Und das ist, im Grunde wird es beschrieben als John Wick mit Schwertern. Und das ist genau das, was ich sehen will. Ich hatte vor ein paar Wochen, als die ersten Bilder gepostet wurden, mit Leuten diskutiert, die mir geschrieben haben, wieso freust du dich darauf? Wir brauchen davon ein Remake. Und ich dachte so, ich glaube, es gibt wenige Filme, bei denen es so sehr Sinn macht. Weil Highlander ist so ein Produkt seiner Zeit gewesen. Das ist so ein, ich merke, ich komme ins Schwafeln, da muss ich mal ein Video zu machen, weil Highlander ist halt von einem Werbefilmer gemacht worden in einer Zeit, wo MTV gerade der Shit war und da hat das mit seiner Ästhetik reingepasst, aber es ist kein guter Film. Also jetzt nicht so einer, wo man sagt, es ist ein legendäres Meisterwerk, das auf jeder Ebene, weil ja, Christopher Lambert war wirklich furchtbar und die Montagen im Film sind auch nicht mehr so gut gealtert und da eignet sich das halt total, guten Remake zu machen. Ich freue mich übelst auf Highlander.
Dann sind wir schon weiter bei Paramount.
Jetzt springst du, Freundchen. Also jetzt reicht's mir aber langsam.
Was war noch bei Amazon?
Na, also Peter Farrelly, der unser neuer bester Freund ist, hat einen neuen Film angekündigt, nämlich I Play Rocky. In der Doku, in der Sylvester Stallone mal wieder über Rocky erzählt. Ich kann es kaum erwarten, den Film nicht sehen zu wollen.
Okay.
Ich kann es gar nicht mehr hören, aber das ist keine Doku, sondern jemand namens Anthony Ippolito spielt Sylvester Stallone und da geht es um die Geschichte, wie wurde Rocky damals gemacht. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon 1000 Mal gehört. Ich finde Rocky ja auch nicht besonders gut. Ich weiß, da werden jetzt einige sich wegducken, aber so ist es nun mal leider. Deswegen, ich muss den unbedingt verpassen, den Film. Und Spaceballs, da war die ganze Crew auf der Bühne. Unter anderem Rick Moranis, der ewig nicht vor der Kamera zu sehen war. Und Bill Pullman, Daphne Zuniga, die damals auch die Prinzessin gespielt hat. Bill Pullmans Sohn Louis Pullman, der den Bob gespielt hat, letztes Jahr in Thunderbolts. Der ist auch mit dabei und der Film wird The New One heißen. Soll nächstes Jahr kommen von Mel Brooks. Freue ich mich ehrlich gesagt tatsächlich drauf, weil ich mochte das Original sehr. Und damit sind wir durch mit MGM.
Sorry. Gehen wir jetzt zu Paramount.
Gehen wir.
Da war David Ellison überraschenderweise auf der Bühne. Am Vortag konnte der nicht zu einem Hearing in Washington sein. Aber hier hat er es dann auf jeden Fall geschafft, dann auf der Bühne zu stehen. Hatten sich alle irgendwie gewundert, wollte die Fahne hochhalten und gesagt, ey, bei Paramount wollen sie Filme machen. Und wenn es zu dem Merger kommt mit Warner Brothers, wollen sie 30 Filme im Jahr machen. 45 Tage Kinoauswertung, 90 Tage bis, also 45 Tage bis man Premium VOD macht, 90 Tage bis Streaming. Da hält man dran. Er sagte auch, ey, Paramount hat im letzten Jahr nur 8 Kinofilme gehabt. Dieses Jahr sind wir schon bei 15. Es gibt ja auch so ein paar Leute, die bei ihm sagen, dass Filme machen und Serien machen mit ihm einfacher sei, als das jetzt so dargestellt wird. Werden wir bestimmt mal an anderer Stelle, wenn der Merger irgendwann mal stattfindet oder nicht stattfindet, noch drüber reden. Aber es war so eine Personalie, mit der keiner gerechnet hat. Und dann bei Paramount so ein paar Sachen natürlich gezeigt. Eine Sache, der Street Fighter Trailer kam raus. Den haben sie dann auch gleich weltweit ausgerollt. Ich finde, der sieht echt wild aus. Der sieht echt wild überzogen. Übertrieben, aber ich lieb's das so. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt, aber als Kind, ich habe ja auch immer anstatt Hadouken for Youken gesagt, weil ich keine Ahnung, ich verstanden habe früher. Und diese Kicks allein, Youken. Diese Finisher. Oh ja, oder das Ken einfach das Auto da zertritt, einfach so Dinge, die aus dem Spiel übernommen werden. Der sieht so wild und so drüber aus, dass, ey, wir bekommen Mortal Kombat und Street Fighter Film und ich glaube, der wird so schön drüber spaßig, könnte die Nummer werden. Die sieht einfach, also je öfter ich den Trailer gucke, umso mehr Bock habe ich auf den Film.
Geht mir genauso. Also für mich ist es jetzt schon gesetzt, das wird ein 6-Sterne-Film auf meinem Kanal werden. Ich werde diese Wertung extra einführen. Ich sehe es wie du, genauso überzeichnet. Es ist viel besser als das, was Mortal Kombat bisher zeigt. Ich fand ziemlich cool, dass wir einen Film bekommen, auf den ich mich schon lange nicht gefreut habe. Top Gun 3 wurde angekündigt. Ich freue mich ja für jeden, der Spaß hatte mit Top Gun Maverick, aber der war für mich ja schon so eine Kopie des ersten Teils, wo man dann einzelne Elemente dann nur ausgetauscht hat. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen dritten Teil brauche, aber die Welt sieht das, glaube ich, anders, deswegen halte ich mich mal da zurück. Es wurde auch nochmal eingegangen auf die Call of Duty-Verfilmung. Da ist ja schon seit längerem bekannt, dass Peter Berg die machen wird und dass Taylor Sheridan das Drehbuch schreibt. Also nicht uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Es ist immer noch kein Casting bekannt. Ich hatte mal in einem Video, wo ich über den Film gesprochen habe, gesagt, so ey, Peter Berg hat von, glaube ich, 14 Filmen, die er gemacht hat, in 15 Fällen hat Mark Wahlberg die Hauptrolle gespielt. Na, wer wird wohl da gecastet werden für die Hauptrolle oder zumindest für eine der Nebenrollen?
Der Penisfischer.
Oder so, ja. Deswegen, bei Call of Duty weiß ich halt so gar nicht, was man erwarten kann. Aber Peter Berg hat ja nun auch schon ein paar Schieß-mich-tot-Filmchen gemacht. Von daher sage ich, warten wir mal ab, was dabei am Ende rauskommt. Wenn Taylor Sheridan schreibt, ja vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und es wurde Scary Movie gezeigt. Da habe ich aber keine Informationen, wie das
der
war.
Der ganze Film, weiß ich, die Wayans-Brüder waren auf jeden Fall auf der Bühne, haben gesagt, ey, sie werden sich mit jedem und allem anlegen. Weiße, Mexikaner, Schwarze, jeder kriegt was ab. Was hatte er noch? Er hatte so Leute rausgepickt, die mir gerade, warte, was war denn das? Ach so, P. Diddy's Reinigungsfrau und so weiter, die waren halt auf der Bühne und haben sich so gesagt, ey Leute, ihr werdet euch alle nicht wohlfühlen mit dem Film, aber dafür stehen wir und die wurden uns mal weggenommen, die Reihe, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, weiß ich nicht. Ich freue mich, als geht die Pleasure drauf, mehr weiß ich nicht. Johnny Knoxville war auf der Bühne, neuer Jackass-Film. Wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, kommt dieses Jahr. Gut, kannst du machen, kannst du lassen, weiß ich nicht. Jackass ist halt Jackass. Ich glaube, da kannst du immer reinschalten, ausschalten, verpasst du nichts, wenn du Lust drauf hast, guckst es halt.
Ja, es gab einen kurzen Trailer zu sehen und es gab darin Szenen, sie sind in einem Escape Room eingeschlossen, der dann plötzlich Feuer fängt. Es sind Ziegen zu sehen, wer weiß, was damit zu tun ist. Und das war wohl die Hauptszene dieses Trailers. Steve O wird eine Prostata-Untersuchung bekommen und zwar von einem Roboter, der eine Klauenhand hat. Auf das könnt ihr euch dann freuen in einem der Filme, die ich habe noch nie einen Jackass-Film gesehen. Es wird dabei bleiben, auch wenn der hier The Best and Last als Untertitel hat.
Übrigens, kleiner Nachtrag, Adriana Arjano wird so ein bisschen gemutmaßt, weil deren Besetzung in Superman 2 bekannt wurde, ob die die neue Wonder Woman sein könnte. Das ist nicht offiziell bestätigt, das war auf jeden Fall noch ein Thema. Und ich hatte, weiß nicht, zu welchem Studio das gehört, Johnny Depp bekam Applaus, der wird Ebenezer in A Christmas Carol im neuen, das ist auch das Paramount?
Ist Paramount.
Okay. Dieser Ty West Film, okay, das habe ich so out of, das Johnny Depp war halt auf der Bühne und kehrt jetzt auf seinen Weg langsam wieder da zurück. Ebenezer A Christmas Carol von Ty West dürfte dann wieder Richtung Horror gehen, nehme ich an?
Nee, ich glaube nicht. Ebenezer ist ja eigentlich so diese Geschichte von Ebenezer Scrooge, der dann so mit drei Geistern, die drei Geister, die ich rief, gab es ja da, aber so richtig Horror.
Ja, aber man könnte ja nur den bösen Mann erzählen, bevor die Geister kommen, der alle Tyrannisierten ausbeutet und auch sagt, dann verreckt dein Kind eben, du kriegst nicht mehr Geld, wenn du keine Kohlen hast. Also man könnte ja auch nur so eine Horrorversion.
Ja, Ty West ist ja eigentlich ein Horrorregisseur, aber der hat ja jetzt auch mit den letzten Filmen, wie sind die, X, dann war Pearl
Maxine
kam noch, genau. Hat er ja gezeigt, dass da auch tatsächlich Humor mit dabei sein kann. Vielleicht ist es das auch hier. Heart of the Beast wurde noch gezeigt. Ist der neue Brad Pitt-Film. Den macht er mit einem Regisseur, den ich ja nicht mag, nämlich David Ayer. Da spielt er so einen Army Special Forces Soldier, der aber so einen Combat Dog, also so einen Hund hat. Und die sind irgendwo in der Wildnis von Alaska nach einem Flugzeugabsturz und müssen jetzt irgendwie überleben. Habe ich Bock. Also Hunde im Film geht immer. Es gab wohl
und
ganz
die,
viele
und
Szenen.
Und die Natur wird geil aussehen.
Ja, ja. Und es gab ganz viele Szenen, wo die Leute meinten, wird der Hund überleben? Ist dann wie ein Fall für Does the Dog Live
dog
oder Survive?
Die. Dog nee. Die. Does the Dog Die?
Ja, genau. Da müsst ihr dann genau gucken. Ich bin bei solchen Hunde-Survival-Filmen auf jeden Fall dabei. Und dann war es
so,
das auch mit Paramount.
Sehen. Und dann kommen wir zum Abschluss: Disney. Hat Teufel trägt Prada 2, ich meine, ey, der kommt nächste Woche, brauchen wir jetzt nicht quatschen.
Ja.
Über The Social Reckoning hat David schon gesprochen. Man hat vom Trailer, hat den finalen Trailer gezeigt und 17 Minuten von The Mandalorian und Grogu hat Jon Favreau präsentiert. Da habe ich jetzt eher tendenziell Negatives gehört.
Es ist so krass, wie dieser Film, ja, wie der unter dem Radar quasi läuft. Also es gab jetzt mehrere Videos und News, wo Leute gesagt haben, wie kann es sein, dass ehemals größte Franchise der Welt so ausgemergelt wurde, dass jetzt so ein neuer großer Kinofilm eigentlich von niemandem richtig erwartet wird.
Ja, und der ist ja auch schon, ich weiß, war 7 oder 9, ich glaube 7 Jahre gab es keinen Star Wars Film. Und dann kommt der und die sagen, das sieht immer, zuerst wurde dieses Volume oft so gefeiert, als die Serie startete. Mhm. Inzwischen hörst du viel so, es sieht im Hintergrund alles so unscharf aus. Quote hatte ich gelesen beim Hollywood Reporter, sah aus wie ein Zoom-Call. Teile von dem Material anzugucken. So unscharf im Hintergrund. Dwayne Johnson hat neues Material zu Vaiana gezeigt, hat dann so erzählt, ja, für die polynesische Bevölkerung, seit 10 Jahren trage ich die Rolle Maui in mir. Ich denke so, Digi, Mann, du hast die gesprochen und gut ist, sei froh. Hat einfach richtig gut dich getroffen. Aber sind wir mal ehrlich, der Trailer bisher sieht so schlimm aus. Keiner will diesen Trailer. Alle Kommentare sind voll, dass die Leute sagen, warum braucht der jetzt diesen Live-Action-Remake? Weiß ich nicht. Da finde ich Whalefall viel interessanter. Hast du das mitbekommen?
Ja, ja, den hatte ich am Anfang des Jahres schon in meiner Jahresvorschau überlegt, ob ich den mit reinnehme, aber es gab halt noch gar nichts dazu. Es gibt aber ein Buch und da geht es darum, dass ein Mann von einem Wal verschluckt wird.
Von einem Pottwal, ja.
Ja, und in diesem Wal dann überleben muss. Also eine Survival-Story im Magen eines Wals. Und ich dachte so, what the fuck? Und das Buch soll wohl echt beliebt sein. Also ich war damals schon intrigued und bin es jetzt auch.
Die emotionale Komponente soll irgendwie sein, dass die Figur auch so sinniert über die Verbindung zum eigenen Vater.
Ja.
Ich glaube, da wird er sich die emotionale Komponente vielleicht im Angesicht des Todes, auch wie es dazu kommt. Der hat einen Tauchausflug und trifft beim Tauchen auf einen großen Tintenfisch oder Kraken regelrecht. Und wo die sind, sind Pottwale nicht weit weg und versucht dann zu flüchten an so einer Felswand, wird der quasi weggeschnappert. Bis der auch verschluckt wird, kämpft er doch richtig im Maul und so nicht zerbissen zu werden, haben die Leute beschrieben. Also allein das wird echt was hermachen auf der Leinwand.
Ja, ja. Die drehen ihn ja gerade in der Ostsee und das Set wird die ganze Zeit von Robert Mark Lehmann gestört, der das Set immer wieder ins Meer schieben will. Es wurde Toy Story 5 ein bisschen was gezeigt. Ich muss gestehen, es hat mich nicht so sehr interessiert. Wo ich aber total dabei war, war ein Film, auf den ich, da habe ich jetzt auf den Trailer schon gewartet und der ist jetzt auch Release, könnt ihr euch auch angucken. Ridley Scott macht einen neuen Film, The Dog Stars, also wieder Hunde. Sieht ehrlich gesagt aus, als hätte jemand gesagt, ey, I Am Legend war mir nicht lang genug. Die Szenen, in denen Will Smith mit dem Hund durch die Gegend, durch so eine Einöde läuft, in so einer Postapokalypse, lass mal einen ganzen Film darum stricken. Und deswegen hat er jetzt Jacob Elordi und Josh Brolin genommen und Margaret Qualley und Guy Pearce, der ja nun auch schon Postapokalypse erfahren ist, und in so ein Setting reingesetzt. Und es ist mal wieder was völlig anderes von Ridley Scott, ein apokalyptischer Thriller, bei dem ich dachte so, ey, also in dem Alter haut der die Dinger noch raus und traut sich an jedes Genre ran. Das finde ich bei Ridley Scott einfach eine Sache, die kann man nur bewundern. Der Trailer sieht gut aus. Mir hat's gefallen.
Schauen wir mal, ich habe den tatsächlich nicht geguckt. Da war ich irgendwie faul, weiß gar nicht warum.
Ja.
Hast du noch was außer Avengers Doomsday?
Es wurde noch der Titel von Ice Age, was ist das jetzt, 6 oder 7? Boiling Point wird der heißen. Es ist der 6. Film, okay, lese ich hier gerade. Interessiert mich aber nicht. Hexed kam noch zur Sprache. Ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Aber ja, das war's. Avengers Doomsday war dann natürlich das große Thema. Ich habe überall verschiedenste Zusammenfassungen gelesen und dann natürlich
auch. Aber ich würde sagen, an der Stelle, da können wir doch einfach wirklich warten, bis der Trailer kommt
ich
und
den
dann mal
sagen,
auseinandernehmen.
Ja. Es hat
der wurde
auch
halt zweimal gezeigt auf der CinemaCon, das kann man vielleicht sagen. Eine Sache, also Robert Downey Jr. auf der Bühne, Kevin Feige, Zusammenkunft, wir warten mal, der Trailer wird kommen. Eine Sache, die nicht interessant ist, Disney hat Infinity Vision angekündigt. Hast du das gelesen?
Nee.
Weil Doomsday und Dune 3 ja Day-and-Date starten, hatte man sich gefragt, ob Doomsday den Platz räumt, weil Dune 3 sich ja schon die IMAX-Leinwände für 3 Wochen in den USA gesichert hat. Und Disney wird aber nicht wegziehen, sondern sie haben ein neues Zertifizierungsprogramm jetzt, das heißt Infinity Vision. Und damit werden alle Leinwände zertifiziert, die den IMAX-Standards gerecht werden, damit die Leute wissen, oh, wenn sie Doomsday auf dieser Leinwand gucken, ist es wie IMAX. Mhm. Dann wird man wahrscheinlich nach diesem Aufeinandertreffen nichts mehr davon hören, wobei nächstes Jahr der nächste Avengers ja auch auf Herr der Ringe treffen wird. Aber das scheint der Marketingkniff zu sein, den Leuten teure Tickets zu verkaufen. Infinity Vision. Mal gucken, inwiefern das bei diesem Aufeinandertreffen dieser Blockbuster am Doomsday dann tatsächlich, oder die Doomsday tatsächlich sein wird.
Okay,
so, Mann. Leute, für diese Woche haben wir ein bisschen länger gemacht, Überlänge, da können wir Eintritt verlangen, David.
Ja, lass uns das machen. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, Robert. Ich erzähle jetzt vom Rest meines Tages. Dann muss ich noch eine Werbeintegration zusammenschneiden.
Geil.
Dann muss ich das nächste Video vorbereiten. Am Donnerstag morgen sitzen wir im Kino, gucken Glenkill. Muss zur Steuerberaterin.
Wir sehen uns also wieder.
Ich muss zum Friseur.
Es reicht jetzt.
Ich muss jetzt erzählen.
David,
ja.
Wir quatschen morgen, okay?
Dann bin ich am Wochenende weg. Dann habe ich dann nächste Woche
Macht's gut. Tschüss.